Wir sind zurück in New York und machen uns gemütlich in diesem plüschigen Apartment, um für euch über The Boys in the Band zu sprechen. Bevor wir mit unserem munteren Telefonspiel anfangen, stelle ich unsere Teilnehmer vor. Frisches Eis bringen mit Christoph Perner.
Hallo.
Und der Kauer hier drüben, das ist Robert Krüger.
Hardy Ho, bist du Harold?
Ja.
Das ist deine Stimme. Harold, Spock sozusagen.
Spock. Das habt ihr wieder erkannt und ich hab's nicht erkannt.
Klar. Also nicht zu verkennen, aber du bist ja auch nicht so ein Star Trek-Filmgucker, oder? Die neuen hast du?
Nee. Also ja, ich glaube, ich habe den mal gesehen, aber das ist es dann auch schon.
Also wir sprechen von Zachary Quinto.
Wie viel ich von den neuen Star Treks gesehen habe, bin ich mir auch überhaupt nicht sicher. Ich glaube, es gibt drei, oder?
Ich glaube auch. Ich glaube, ich habe sie alle gesehen.
Ich glaube, ich habe den ersten gesehen. Das war 2009. Das ist jetzt 11 Jahre her. Da muss ich den nicht mehr kennen.
Als würdest du ihn noch erkennen, wenn du es gestern gesehen hättest.
Ja, vermutlich.
Lance Flair, JJ.
Oh ja, stimmt. Ja. Das war dieser erste, gell?
Ja, ja. Ach, dann berichte uns doch mal, Herr Giesbert. Du hast uns letzte Woche in diese Richtung geschubst.
Und reingeritten.
Und hast dafür gesorgt, dass wir The Boys in the Band geguckt haben.
Genau.
Worum ging's?
The Boys in the Band ist ein Remake eines Films und eines Theaterstücks aus den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Und es geht um eine Gruppe schwuler Freunde, die sich trifft, um einen Geburtstag eines der Freunde zu feiern. Und ja, die Stimmung schwankt von freundlich, oberflächlich bis beleidigend und wütend. Später kommt dann noch ein ehemaliger Studienkommilitone des Gastgebers hinzu, der hetero sei, aber die Jungs wollen das nicht so ganz glauben. Und danach fangen sie irgendwann an, ein seltsames Telefonspiel zu spielen. Können wir ja gleich vielleicht nochmal drüber reden. Ja, wie hat's euch gefallen?
Christoph, du atmest zu schnell.
Christoph.
Mich würde interessieren, ob es dir gefallen hat, Stefan.
Mir hat's gefallen.
Oh, das freut mich sehr.
Ich war sehr überrascht, muss ich sagen. Weil es geht ab Mitte des Films ja dann doch hart bergab und macht schlechte Laune. Und also nicht genau gleich, aber irgendwie so ein, was auch im letzten Film ja mein Problem war, ist irgendwie, es geht dann immer weiter runter und die ziehen sich gegenseitig runter und es wird immer schlechter, aber
warum hat es dir trotzdem gefallen?
Ich weiß es nicht. Ich saß die ganze Zeit da und dachte mir so, also das gefällt mir sehr gut. Also zum einen sehe ich Jim Parsons unglaublich gerne. Ich konnte es ihm noch nicht mal übel nehmen, dass er so ist, wie er da ist in der Rolle.
Weil er halt so ist, wie er immer ist.
Ja, er war schon ein bisschen, er ist schon sehr Sheldon.
Er ist halt schon immer ein Soziopath irgendwie, gell? Also, und auch fies und rücksichtslos halt, was auch Gefühle anderer angeht, gell? Was in der Sheldon-Rolle, finde ich, eben mit seinem Asperger erklärt ist und dann man auch gut hinnehmen kann. Und hier muss ich sagen, fiel mir das ein bisschen schwerer, das einfach hinzunehmen, weil hier ist er einfach ein Arschloch, gell? Und damit wird er ja auch konfrontiert von den
wird er ihm auch deutlich gesagt, ja.
Genau. Also ich bin froh, dass dir der Film gefallen hat. So ganz werde ich hoffentlich noch verstehen, warum. Aber ich hatte nämlich so, als ich vorhin den Artikel angelegt habe und gesehen habe, was für Punkte wir letzte Woche dem Film gegeben haben, habe ich gedacht, oh Gott, hoffentlich wird es nicht diese Woche wieder so. Vor allem so Genre, Drama, Punkte, niedrig, niedrig, niedrig. Habe ich gedacht, oh Gott, seit wir die neue Regel haben, quälen wir uns mit Filmen, die uns alle nicht gefallen. Und ich hätte es nicht für unmöglich gehalten, dass uns der allen nicht gefällt. Also mir hat er nicht gefallen.
Okay.
Ich mochte einmal diese Stimmung überhaupt nicht. Also es war halt, ja, viel bad, so richtig. und hatte dann aber auch keine echte Dramatik, ja. Also, ja, die treffen sich da zu dieser Feier, sind die ganze Zeit richtig scheiße zueinander. Dann kommt diese andere Reise ist zu ihnen, weil er auch noch schwulenfeindlich ist und so, obwohl er vielleicht selbst verkappt ist, aber ja, unklar, auch egal eigentlich. Dann spielen sie dieses Spiel, wo nicht so ganz klar ist, warum lassen sie sich darauf überhaupt ein. Es geht eh nur darum, sich gegenseitig zu demütigen. Es ist auch nicht wahnsinnig originell. Ja, es ist im Endeffekt Flaschendrehen, ein bisschen aufgebohrtes Flaschendrehen. Aber eigentlich nichts anderes. Ja. Es geht darum, sich selbst irgendwie gefühlsmäßig zu outen. Also jetzt nicht Outing im Outing-Sinn, sondern eben ja, sich bloßzustellen vor Fremden im Endeffekt und vor den anderen. Ich hab's nicht ganz durchgezählt, aber ich hatte das Gefühl, es haben auch nicht alle teilgenommen.
Nee, es haben nur vier oder fünf und gespielt.
Das war dann auch nur so eine man kann nicht sagen, dass dieser Film von diesem Spiel handelt. Dann hätte ich sogar noch irgendwie spannend oder interessanter gefunden, wenn es stärker sich um diese Telefongeschichte gedreht hätte. Aber es war im Endeffekt nur so eine Kapriole am Ende. So, als die Stimmung schon scheiße war, haben sie halt auch noch das gespielt, damit auch wirklich alle richtig scheiße drauf sind.
Sie sich schön gegenseitig runterziehen können.
Ja, wirklich. Und dann ist es plötzlich verpufft. So, ja, dann gehen alle nach Hause. Ja, okay. Und wir weinen ein bisschen. Ja, das war's.
Ja, und wir sprechen uns morgen wieder. So, okay.
Oder so, ja.
Habt ihr die letzte Szene so gelesen? Wo er losrennt? Also, ich will jetzt nicht spoilern, aber da kann man auch was anderes reinlesen, ne? Egal. Das wäre jetzt Spoiler.
Okay, interessiert mich nachher von dir erzählt zu kriegen, was man da reinlesen kann. Also,
okay.
Ja, ich habe sie nicht ganz verstanden wahrscheinlich, die letztes Jahr. Oder sie war mir dann doch zu egal. Also, ja.
Ich fand den Film sehr zweigeteilt. Es liest sich ja, wenn der IMDb so überflogen hat, bevor Stefan, also sagt uns, wir sollen nicht gucken, dann habe ich geguckt, dann steht da Drama. Und dann fängt das ja so total fröhlich an, so. Es ist irgendwie lustig am Anfang, ja, dann kommen die da alle in die Stadt und man lernt die so nacheinander kennen, wie da so die Stadt laufen und es ist alles sehr happy und fröhlich und beschwingt inszeniert irgendwie, so wie der da so durch seine Wohnung Dings mit dem Eisbeutel am Anfang und so, ist alles so komödienartig inszeniert und fängt sehr fröhlich an. Dann dachte ich, das ist jetzt, da steht nicht Comedy, Drama, da steht nur Drama. Eigenartig, so, warum ist dieser Film, warum beginnt der so wie so eine Feel-Good-Komödie, ja, ist alles so ein bisschen lustig und dann ist er ja auch enorm spitzzüngig und alles, was er sagt und formuliert, ist irgendwie, sehr pointiert, manchmal sehr gemein. Am Anfang,
also der Sheldon, ja?
Diese Sheldon-Figur, ja, ich gucke kein Big Bang Theory, insofern, bin da völlig unvorbelastet. Ich habe, glaube ich, vielleicht sogar noch nie einen Film mit ihm gesehen.
Ja, ich habe ihn noch in Hollywood gesehen, in dieser Serie, und da war er halt auch so. Also mir scheint halt, ich weiß nicht, wie er persönlich ist, aber ich habe langsam die Vermutung, dass ihm diese Rolle besonders liegt und dass er halt das halt immer gerne spielt. Ich weiß auch nicht.
Vielleicht kommt er am einfachsten da rein, ja.
Jedenfalls, habe ich die ganze Zeit immer darüber nachgedacht, wie sehr mir dieses Gesicht vertraut ist, obwohl ich noch nie was mit ihm geguckt habe, einfach weil der so präsent ist in der Popkultur irgendwie, diese Sheldon-Figur. Und jetzt zum ersten Mal habe ich dann so wirklich auf dem großen Fernseher so sein Gesicht mal angeschaut und habe gedacht so, ich kenne diesen Mann nicht, aber diese Figur ist mir total vertraut in irgendeiner Art und Weise. Es war so ein bisschen ambivalent irgendwie und dann habe ich dem halt einfach eine Weile zugeguckt und dann kommen diese ganzen Gäste, die Party beginnt so ein bisschen und es droht im Hintergrund, dass dieser Straight Friend da oder Ex, also wie auch immer, ehemaliger Mitbewohner, der nicht weiß, dass er gay ist, der das Coming Out nicht mitbekommen hat und auch nicht mitbekommen soll, dass der irgendwie auftaucht, das dreut so ein bisschen als Problem im Hintergrund, aber jetzt kommen die Gäste und fangen an, sich so gegenseitig so anzufrotzeln und irgendwie liegt schon da so eine stressige Stimmung in der Luft, aber die sind, irgendwie ist es noch Party. Und es ist doch schon
in einer Art gemein, also weiß nicht, dass man sich so ein bisschen anfrotzelt, das schaffen ja sogar wir hier mal, aber diesen gemeinen Unterton, hat man doch eigentlich nicht in, also so kenne ich das nicht.
Verletzend sind die.
Die sind offensiv verletzend so.
Genau, und das hat mich schon so ein bisschen rausgebracht, weil ich dachte so, will mir das was über eine gaye Szene erzählen? Ist das damals so gewesen?
Zeit.
Ist das ja, genau. Heute noch so? Ich habe halt einfach super null Einblick an der Stelle. Die Gays, die ich so kenne, die verhalten sich mir gegenüber nicht so. Ich nehme die immer alle als meistens sehr herzliche Leute wahr, aber natürlich weiß ich nicht, wie sie untereinander, wenn keine Heten dabei sind, miteinander umgehen, habe ich keinerlei Einblicke. Insofern habe ich das einfach erstmal so auf mich wirken lassen und dachte so, was wird mir hier erzählt? Die sind einfach alle fies zueinander, sie sind alles sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, da ist so der Stille und der so extrem aus sich rausgeht und der Sporty-Typ und der, keine Ahnung, also das ist so eine Sammelsurium von Typen, aber es verbindet sie alle eins, dass sie nie schmallippig sind, wenn es darum geht, aufeinander rumzuhacken, also bis auf seinen Ex-Freund vielleicht, der ist der Einzige, der sich ein bisschen zurückhält. Und Harold, also das Geburtstagskind von Zachary Quinto gespielt, taucht dann irgendwie sehr, sehr, sehr viel später auf. Und der ist ja quasi genauso wie die Sheldon-Rolle. Der kommt ja rein und das Erste, was er macht, ist auf allen rumhacken mit noch viel mehr Spitzzüngigkeit. Und dann kommt dieser ehemalige Mitbewohner, also der nicht weiß, dass sie alle schwul sind. Dann geht es irgendwie in ein paar Minuten darum, dass sie sich zusammenreißen sollen. Und dann fängt der Film an, so diesen Turn zu nehmen. Dann fängt dieses mit dem Spiel an und dann ist eben der Schwulenfeind im Raum. Und dann wird es dark, ja. Aber es war halt auch, da hat der Film angefangen, mir zu gefallen. Vorher habe ich gedacht, die sind doch alle unfassbar oberflächlich. Das geht die ganze Zeit nur darum, ob du jetzt Falten im Gesicht hast und ob deine Hairline irgendwie receding ist oder also zurück.
So gemein. Also, ja. Hat mir das nicht neulich in unserem Chat auch irgendwie?
Ja.
Ja, ja, aber Bob das, und das mir war ist
genauso.
Genau, genau. Wir haben keine anderen Themen miteinander, keine.
Es geht nur um die zurückliegende Haarlinie.
Nur dass der Bob dann halt, als ich schon gesagt hatte und mehrmals gesagt hatte, dass es völlig in Ordnung ist und dass es stimmt, noch mehrmals gesagt hat, nee, aber so war das gar nicht gemeint, so wollte ich gar nicht. Und so.
Vor allem, es war nicht mal als Beleidigung hingelegt, sondern nee, nur so verstanden.
Nee, gar nicht.
Ironisch ja, falsch verstanden fast.
Genau, bewusst so verstanden. Ja, das ist halt der Unterschied.
Und das habe ich nicht verstanden, dass die so, also dass mir der Film in der ersten Hälfte oder im ersten zwei Drittel oder ein Drittel erzählt er mir so eine Gruppe von Gays, die irgendwie eine Party zusammen feiern wollen, sich aber offensichtlich nicht leiden können oder einen diebischen Spaß darin haben, auf absoluten Oberflächlichkeiten rumzuhacken und gemein zueinander sein und dann in der zweiten Hälfte, getriggert durch dieses Spiel und durch die Anwesenheit von dem ehemaligen Mitbewohner, der da eigentlich nicht reingehört, geht es dann unter die Oberfläche. Dann ist es nicht mehr, dann hacken sie nicht mehr auf den Oberflächlichkeiten rum, sondern dann geht es richtig tief rein, dann werden die Messer reingerammt und rumgedreht. Und
also,
ja, da hat er mir besser gefallen, aber gut gefallen hat er mir, also Spaß gemacht hat er mir immer noch nicht.
Es gab ja schon mal eine Verfilmung von diesem Theaterstück in, ich glaube, 70ern.
Ja.
Das in der schwulen Szene meines Wissens nicht wahnsinnig gut gelitten war, weil die Figuren alle vom Selbsthass zerfressen sind aufgrund ihrer Homosexualität. Und das, was du gerade gesagt hast, Bob, dass die eben so fies zueinander sind, das kann man ja schon auch so deuten, ja? Dass man sagen kann,
das wird offen angesprochen.
Ja, genau, die agieren ihren Selbsthass damit aus. Ja. Insofern muss man sagen, es wird vielleicht nicht mehr so krass dargestellt wie in den 70ern, aber am Ende kann man diesen Kritikpunkt wieder anbringen, ja? Und ich muss sagen, also ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel Einblick in die Szene, aber den ich hatte bisher, und es waren schon ein paar, ist halt auch ein ganz anderer. Also,
ja gut, aber was du nicht vergessen darfst, ist, ich meine, so viel Schwulenhass es heute immer noch gibt, der noch aus der Welt geschafft werden muss, damals herrschten da halt schon nochmal ganz, ganz andere Druckpunkte,
ja, klar,
auf diese, und vielleicht, wie du sagst, du hast nicht den Einblick in die Szene, ich habe ihn auch nicht, aber selbst wenn wir ihn hätten, wäre das der 2020er Blick oder vielleicht,
ja, genau,
wenn wir jetzt
klar,
seit 1990er bis 2020er Blick oder so, aber eben nicht 1968. Und insofern, das war auch so eine Frage, die ganze Zeit mitschwang, wie muss das damals gewesen sein? Ich kann mich da sowieso ja nur sehr, sehr schwerlich reinversetzen, wenn überhaupt. Und dann noch in eine Zeit, in der ich nicht gelebt habe, wo es noch viel krasser gewesen sein muss. Vielleicht musstest du so zynisch und böse werden, aber das ist halt auch nur eine Vermutung, die ich haben kann, die es bleibt bloße Vermutung.
Ja.
Aber das war dann irgendwie auch so eine Erklärung, die ich mir so hingebastelt habe, warum das vielleicht so ist. Und die sprechen es ja so an, dass irgendwie das am Ende, irgendwie Harold sagt, glaube ich, einmal sowas wie, endet das entweder im Selbstmord oder halt irgendwie, also er formuliert es ein bisschen verklausulierter, aber das ist eben, das Selbsthass, dieses Thema wird ein, zweimal angetriggert. Ja, Freude hat das nicht gemacht, aber ich fand es extrem gut gespielt, das muss man sagen, an manchen Stellen ein bisschen overacted, also die gefielen sich schon alle sehr, die Schauspieler in ihren spitzen Dialogen oder Monologen.
Aber sowohl Sheldon als auch Spock waren für mich halt diese Figuren, also die waren halt wieder, Spock kam rein und ist halt Spock von der ersten Minute an, ist halt so dieses etwas distanzierte, sehr scharfzüngige, sehr auch beleidigend, auf den Kopf zusagend, sich völlig über die anderen stellen. Das ist halt, der war die ganze Zeit Spock, gell? Und Sheldon war die ganze Zeit Sheldon. Keine Ahnung, wie es jetzt im Original war, ob die Figuren einfach nur da gut besetzt sind.
Haben die aber nicht die gleichen Texte genommen? Das ist doch das gleiche Drehbuch, oder?
Ja, aber es ist ja nicht nur das, was man sagt, sondern auch wie man es sagt, gell?
Ja, klar.
Oder wie man sich darstellt, wie man sich gibt und so. Ich weiß nicht, ob das die gleichen Texte sind, keine Ahnung.
Ich habe dieses Bonusvideo noch geguckt. Da klang das für mich so durch.
Also ich finde grundsätzlich ist das natürlich gut, Leute klug zu besetzen und sagen, okay, ich habe da eine Rolle, die soll so und so sein, die besetze ich halt mit dem und dem Schauspieler, weil der genau das halt gut macht. Aber ich finde es problematisch, und da habe ich heute noch einen Film, wo das ganz ähnlich ist, ich finde es problematisch, wenn du so Figuren hast, die immer exakt dieselbe Rolle spielen, ja, und egal, ob die jetzt einen Androiden spielen oder einen Asperger oder einen Hollywood-Boss oder eben hier einen schwulen Gastgeber, und die sind halt immer gleich. Ja, das ist, finde ich, schwierig, gell? Also, weil das ist dann eben nicht mehr Schauspielen, sondern das ist dann nur noch Darstellen, also selbst darstellen im Endeffekt. Oder diese eine Rolle darstellen, die man eben gut kann. Weil, möchte ich gar nicht unterstellen, dass der wirklich so ist, aber finde ich ein bisschen schwierig. Oder finde ich es auch anstrengend, also, oder langweilig, ich weiß es nicht. Ja, Stefan, überzeug uns doch mal. Warum?
Ich kann ja nicht mal sagen. Ich saß ja gestern selber davor und dachte mir so, oh, ist so cool. Also ich mochte diese Theateratmosphäre. Ist ja, also davor und danach so ein bisschen drumherum, klar, aber sonst spielt ja irgendwie alles in einem Raum und gefühlt auch fast nur in eine Richtung. Also es ist schon so ein bisschen dieses
Theaterspiel, klar.
Gefühl. Das fand ich total toll, ohne jetzt sagen zu können, Mensch, ich gehe so gerne ins Theater. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal im Theater war. Wahrscheinlich irgendwie mit der Schule, als man da war.
Was, echt? Okay.
Ich wüsste nicht, dass ich danach nochmal, aber vielleicht war ich auch nochmal irgendwann im Theater, ohne mich da jetzt erinnern zu können. Aber es hat jedenfalls nicht so starken Eindruck auf mich hinterlassen, dass ich mir das jetzt noch merken kann. Und ich mochte den Look, die Ausstattung, ich mochte, wie die miteinander gespielt haben. Mir ist auch an manchen Stellen aufgefallen, dann hat ja wirklich jeder so einen längeren Monolog. Also Harold, Michael, also Sheldon und auch jede, nicht jeder, aber viele der anderen, dass sie eben ihr Thema mal länger vortragen. Auch das ist ja sowas, was mich eigentlich so, boah, nee, jetzt nicht nur einlabern. Nee, ich fand es auch hier irgendwie passend, irgendwie cool gespielt, irgendwie, ja, eine gute Stimmung, die kleinen Scherze, für die immer der Cowboy zuständig war, die er da abgekriegt hat.
Auch exorbitant dumm.
Das war schon hart.
Ja.
Hat mich auch gut unterhalten, dann wurde hart getrunken. Irgendwie auch spannend, also nicht so richtig spannende Sachen, aber sowas fixt mich ja auch immer an. Oh, und dann war es ein Film, der mich irgendwie so hatte.
Was haben die denn getrunken außer Champagner?
Martinis.
Die haben Martinis getrunken und der Michael hat am Schluss einfach Gin aus dem Wasserbecher getrunken.
Stimmt, ja.
Gin pur ohne Eis.
Nachdem er am Anfang eher immer Wasser aus dem Ginbecher getrunken hat.
Genau.
Das ist dann irgendwann gekippt.
Irgendwann, und dann wird er ja auch erst böse. Auch wie am Anfang durch die Wohnung läuft und überall das Licht anmacht. Der macht 3 Minuten lang Lichter an in seiner Wohnung.
Ja, das meinte ich mit sah gut aus und war extrem gut irgendwie so die Kleinigkeiten, wie du gesagt hast, mit dem Licht anmachen und so und die Art, wie es inszeniert war, die Pointiertheit der Texte, das fand ich alles toll, aber der Inhalt blieb mir unverständlich und die Figuren, ja, wie du schon sagst, sie sind halt einfach alle Arschlöcher und gemein zueinander, also nicht Arschlöcher, aber sie sind gemein zueinander und das erklärte sich mir nicht und vielleicht fehlt mir der Einblick.
Ja, auch die Sache von Sheldon, also die, Entschuldigung, dass ich mal Sheldon sage, ich weiß nicht, wie seine Figur hieß.
Michael.
Dieses Telefonspiel, was er da initiiert, warum macht er das? Um sich selbst bloßzustellen? Weil, also das musste ihm doch klar sein, dass er da wirklich den absoluten Zonk gezogen hat. Also er verliert doch dieses Telefonspiel haushoch. Und zwar war es ja von vornherein klar eigentlich. Weil was hatte er denn davor? Wen hatte er vor, denn anzurufen? Also
na, er wollte ja eigentlich warum nur, das nur, dass es dazu kommt, dass Alan einen Typen anruft und nicht seine Frau.
Ja, gut, aber das, also, dass er sich da ein Eigentor schießt, das war doch eigentlich klar, oder?
Vielleicht ist er auch nicht einer der hellsten. Ja. Also, ja, vielleicht ist wirklich seine Idee so, jetzt endlich kann ich Alan sagen, dass er in Wirklichkeit doch schwul ist und er muss nur drauf kommen. Und deswegen lass ihn doch Justin oder wie der heißt anrufen.
Ja. Ja, okay. Jetzt brauchen wir Punkte.
Ja, genau. Ja, gut. Bin ich auch dafür.
Fangt ihr an, dann hört's auf einer hohen Note auf.
Also ich habe das nicht genossen, ich kann dem nicht viel abgewinnen, ich fand es auch nicht so doll geschauspielert, ich gebe dem 2 Punkte.
Okay.
Ich weiß nicht, warum ich den Punkt geben soll, ganz ehrlich, es hat mich nicht unterhalten und ich fand es nicht gut, also ja, es sah ganz gut aus, aber es reicht mir halt nicht, also weil der letzte Woche, der hatte wenigstens für mich noch irgendeine Art von Story. Das hat er eigentlich nicht hier. Die kommen dahin, demütigen sich gegenseitig, spielen ein halbherziges Spiel, bei dem sie sich noch demütigen und gehen wieder nach Hause. Also sorry, das brauche ich nicht. Bob, mach weiter.
Also von mir kriegt er 5,5 Punkte, weil, wie gesagt, er hat mir nicht viel Freude gemacht und die Sachen blieben mir unverschlossen. Verschlossen. Warum? Also die Motivationen der Figuren. Aber was mir sehr viel Freude gemacht hat, ist A, die Optik, B, das vielleicht etwas overactete Schauspiel, was aber doch an vielen Stellen einfach sehr, wenn es gerade so die Kante nicht gerissen hat zum Overacting, dann war es eigentlich ziemlich gut. Und ich hatte viel Spaß an diesen sehr pointierten Texten, die hatten ja enorm viel Spaß, sich richtig gemein zu beleidigen. Fand es nicht schön, dass dieses Frotzeln, was sie so zwischeneinander haben, nicht, also da sind, manche Treffer sind darauf angelegt gewesen, richtige Treffer zu werden. Und sowas kann ja auch sehr lustig sein, wenn man weiß, der andere kann das vertragen. Ich kann das machen, weil der andere verträgt es und er kann vielleicht irgendwie die Art, wie es formuliert war irgendwie pointiert, war ein gut gemachter verbaler Angriff quasi und der andere weiß, das zu nehmen. Und es perlt an ihm ab und als nächstes haut er mir einen rein. Und dann kann man an sowas ja Spaß haben. Das kennt man ja unter Heten auch, ja, also sowas. Aber die hatten einen diebischen Spaß daran, das Messer wirklich, das sollte treffen und das sollte nicht, der andere sollte das nicht wegstecken können. Und das hat mich enorm rausgeworfen, aber dennoch waren diese verbalen Punches natürlich extrem gut formuliert und extrem gut vorgetragen. Und das hat mich doch irgendwie dran gehalten und ich hatte viel mehr Vergnügen an diesem Film als an dem letzte Woche. Und insofern kann ich jetzt nicht nur mit 2 Punkten daherkommen, da kriegt er jetzt 5,5 von mir. Aber irgendwie, es ist halt extrem zweigeteilt. Auch die zweite Hälfte des Films viel besser als die erste Hälfte. Die erste Hälfte war viel zu oberflächlich. Aber vielleicht brauchte es das so als Aufbau. Keine Ahnung. Ich, zwiegespalten. Stefan, mach ja 8 dran oder so.
8,5, ja.
Boah, du bist ja irre.
Ja, ich bin fast euphorisch da rausgegangen. Also ich bin ja nicht rausgegangen, sondern ich saß im Wohnzimmer. Der Film, vielleicht auch nur dieses Stück, also wie es vorgetragen wurde, wie ich es erlebt habe, hat mich einfach in begeistert. Und ich hab mich davon, ich weiß auch nicht warum, eigentlich ist es sowas so, Alter, zieh mich nicht so runter, lass mich bitte in Frieden. Nee, vielleicht wollte ich mich davon nicht runterziehen lassen, vielleicht konnte ich mich davon nicht runter, vielleicht habe ich da auch keine Emotionen für, ich weiß es nicht, aber ich fand es großartig.
Ja, wenn ihr entsprechend das Wort Queen noch nicht verwendet, du wirst jetzt hier noch zur Drama Queen, ja, und du wirst demnächst wieder solche Filme für uns picken.
Ja.
Aber ja.
Beim nächsten Mal laden wir den Chris ein, dann kann er uns das vielleicht noch besser erklären.
Ja, wer weiß, ob wir es dann verstehen. Vielleicht fehlt uns wirklich irgendein Einblick. Also. Aber sein. Versuch macht klug, ne? Können wir ja mal ausprobieren.
Genau. So. Jetzt bin ich gespannt, was Christoph passend zum Film trinkt.
Ist nicht so passend. Ich hatte es vergessen, dass die. Ich hatte nur noch den Champagner in Erinnerung.
Wann haben die denn Champagner getrunken?
Ich hab das in Erinnerung, dass die Champagner trinken. Aber vielleicht habe ich es auch falsch in Erinnerung. Ich weiß nicht. Aber jetzt, wo ich es gesagt habe, ist mir auch der Beef Eater wieder eingefallen. Aber den hätte ich natürlich trinken können. Aber ich weil mir heute nicht so recht eingefallen ist, was gut zu dem Film passt, bin ich mal wieder danach gegangen, was leer getrunken werden muss. Und deswegen trinke ich heute Vieille Eau de Vie Framboise, also Himbeerbrand.
Leer.
Und
den nächsten letzten halben Liter,
den,
oder?
Den werde ich leer trinken, ja. Das ist nicht mehr so viel. Das ist nur noch so ein halbes Wasserglas wahrscheinlich voll. Mal gucken.
Okay, ich werde mir einen Martini rühren. Fand ich jetzt passend.
Oh ja, da hast du recht.
Aber im Wasser, also in einem Tumbler auf Eis, weil jetzt diesen ganzen Spaß mit Rührglas und dann umschütten, das können wir, vielleicht mache ich das nächste Woche. Da passt es auch nochmal.
Ich weiß schon, was ich nächste Woche trinke.
Ja, Gibson. Pelzzwiebeln.
Mit genau. Zwiebeln. Ja, genau. Ich habe schon die Zwiebeln extra, wir haben Mixed Pickles nämlich neulich gekauft. Da habe ich extra aufgepasst, dass mindestens eine Zwiebel übrig bleibt. Das ist bestimmt schon 3 Wochen her. Die werde ich brauchen in 4 Wochen.
Die Zwiebel ist zurückgelegt. Sehr gut. Ich trinke heute Charity Drinking sozusagen. Gibt's das? Wenn man saufen für den guten Zweck? Ja, das gibt's auf jeden Fall. Ja,
sicherlich, auf jeden Fall.
Jetzt bin ich gespannt. Ich trinke einen Brandy, einen Bio-Brandy von Artwerk. Und der ist mir aufgefallen, oder es ist so eine PR-Kampagne hier über mich gerollt, vor ein paar Wochen schon. Das war eine Start-Next-Kampagne, wo ist eine Charity-Edition von diesem Brandy, der ist aus dem Rheingau, glaube ich, hier. Nee, aus Rüdesheim am Rhein.
das ist also ein Passbach, oder was?
Ja, wahrscheinlich. Ja. Nee, keine Ahnung. Vakuum-destillierter Bio-Weißwein in Old Oak Barrels gelagert. Aus irgendeinem Grund sind da noch, und das ist wahrscheinlich schon der erste Hinweis, dass da irgendwas seltsam ist. Weiß ich nicht genau. Muss mir mal jemand erklären. Vielleicht, wenn man so einen Cocktail-Podcast kennen würde. Enthält Auszüge aus Walnüssen und Mandeln, Klammer auf, Mandelschalen, Klammer zu. Wird da vielleicht mit der Farbe getrickst in irgendeiner Art und Weise? Mit Mandelschalen?
Oder süß?
Bisschen. Ja, süß ist er. Das ist ein bisschen seltsam. Ich habe vorhin schon mal ein bisschen probiert. Jedenfalls, der Charity-Gedanke dahinter ist, dass der komplette Gewinn aus dem Verkauf dieser Edition, und den haben sie halt über Start Next gecrowdfundet, an eine Initiative Gastronomie Frankfurt geht, die sich Family nennt, FFMLY, also Family sozusagen mit FFM. Und damit unterstützt man Gastronomie und Kulturszene, die jetzt in Corona-Schräglage liegen und ein Problem haben. Ich weiß nicht, inwiefern das am Ende hoffentlich wirklich irgendwo ankommt und wie entsprechende Gastrobetriebe da irgendwie partizipieren können, wo dieses Geld dann am Ende lang geht, keine Ahnung. Aber ich habe mir gedacht, saufen für einen guten Zweck, kann ich mal so ein Brandy bestellen, stört ja nicht. Und ich hatte ihn schon wieder völlig vergessen, wie das so ist mit diesen Kickstarter und Start Next Sachen und so. Man klickt da irgendwie und wirft irgendwo seine Kreditkartendaten ab und vergisst es dann. Und heute klingelte plötzlich der Postmensch bei mir und drückte mir ein Paket in die Hand, von dem ich überhaupt nicht mehr wusste, was und wie und wo. Und dann packe ich das aus und dann ist es dieser Brandy, weil ich dachte schon, hä, was kommt hier für ein Zeug geliefert? Aber ja, jetzt habe ich hier Rüdesheimer und, Schnaps.
Zwei Fragen dazu. Erstens, von welchem Preis reden wir da etwa?
Knapp über 30, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Wie gesagt, schon eine Weile her. Ist ja
für ein Brandy ganz okay.
Für 0,5 oder?
0,7.
Oh, sehr cool. Und jetzt wäre natürlich die Frage, kann man da noch irgendwie teilnehmen oder ist das lange durch?
Suche ich raus.
Kann man vielleicht noch kaufen oder so?
Ja, ich glaube, man kann den noch kaufen, ja. Ob das dann noch diese Charity Edition ist oder ob das nur noch dieses Produkt dann ist, das kann ich dir nicht sagen, aber er hat hier oben bei mir so eine Banderole über den Korken geklebt, wo Charity Edition draufsteht. Ansonsten ist das Label davon unbeeindruckt. Das Produkt scheint es also an sich wohl vielleicht so schon zu geben. Weil es wäre ja auch seltsam, ne? Du machst ein Brandy, Vakuumdestillation bei unter 30 Grad ist ja schon mal zumindest eine eigenartige Taktik, so kennen wir das ja eigentlich nicht, sorgt auch dafür, dass der sehr anders schmeckt, als man das kennt. Ich kann das gar nicht richtig in Worte kleiden, der schmeckt, als wäre irgendwie noch, als hätte einer noch einen Rest süßen Wein mit reingegossen. Oder vielleicht sogar, lassen wir das Rest weg, einen Süßwein mit reingegossen. Das wird nicht mein Lieblingsbrandy.
Vielleicht gehört Brandy. Das zum Konzept?
Ja, vielleicht gehört dazu. Das zum Konzept, genau. Also ich habe es noch nicht vermixt, wie gesagt, heute
diesen,
ist angekommen.
Diesen Ferdinand Gin, wo die das auch machen?
Ja gut, bei Metaxa ja. Machen die das auch, gell?
Ja, aber ja, es ist, wie gesagt, es ist auf jeden Fall eigenartig. Und ihr solltet den mal probieren, wenn ihr mal hier seid. Ist auch alles Bio, alles Organic Ingredients und so weiter, bla bla.
Hast du den leer getrunken, bis wir mal wieder da hier raus dürfen?
Ja, das könnte sein. Nee, ich bin immer am Anfang der Flasche schnell und gegen unten wäre ich dann extrem langsam. Insofern.
Das ist keine gute Strategie, das habe ich probiert, da ist der ganze Raum voll am Ende.
Ja, ich weiß. Naja, also Artwerk.
Also der Finanzierungszeitraum, der ging bis zum 15.11. von diesem Projekt. Aber das heißt jetzt nicht zwingend was. Limitiert.
Ich glaube, man rettet die Gastroszene wahrscheinlich mehr, wenn man regelmäßig mal Essen zum Abholen bestellt und es dann abholt.
Ja, Drinks zum Abholen.
Trinkgeld gibt und Drinks zum Abholen und so. Damit ist wahrscheinlich mehr geholfen, als dieses Produkt hier zu bestellen. Womit ich das jetzt, solche Initiativen nicht kleinreden will. Wenn man die 30 Euro hat und ein Brandy-Loch in der Bar, dann einfach immer, dann kann es ja nicht schaden, da auch noch mitzuhelfen. Wenn man das Geld über hat.
Ja, das heißt, aber er schmeckt dir schon.
Ja, das wird so zum Purtrinken. Ich habe ihn, wie gesagt, vorhin 18, 19 Uhr kam hier der DHL-Mensch, die kommen ja heutzutage immer sehr spät und sind sehr im Stress, drückte mir diese Flasche in die Hand, meine Frau und ich haben dann jeder ein CL in so einem kleinen Glas zum Nippen probiert und das jetzt hier mein zweites Glas. Ich werde den noch irgendwie vermixen. Ein Purtrinker ist es, glaube ich, eher nicht. Also zumindest nicht für mich.
Klingt mal gucken, was er kann. Wie ein Purtrinker. Weil dadurch, dass da Süßung schon drin ist, klingt es eigentlich genau nach einem Purtrinker.
Ja, ist mir eigentlich zu süß. Also vielleicht würde er einen Spritzer Limette ihn aufmachen. Ich habe gerade keine da, Gimlet. Kann ich jetzt nicht probieren.
Gimlet, bitter, ja. Einfach. Bisschen bitter rein.
Alles, und dann kann ich alles ausprobieren, habe ich jetzt alles nicht zur Hand. Tut mir leid.
Stimmt, ein paar bitter rein, dann ist es schon fast Metaxa. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich komme irgendwann mal wieder zu dir. Und dann.
Ich habe gesehen, dass man den auf Amazon bestellen kann.
Jetzt habe ich
das. Ja, aber das ist ja dann ja nicht diese Charity Edition.
Oder? Nee, die nicht.
Ja, der ist billiger auf Amazon.
Kostet 32.
Charity Edition.
Echt?
Ja, genau. 35 kostet eine Charity Edition. Naja.
Nun denn.
Okay. Wo waren wir? Ach ja, Sneakpot.
Richtig.
Christoph, glaube ich. Ich muss jetzt erstmal Eis holen gehen, aber es war zu aufregend. Ich wollte erstmal fertig zuhören. Du hast Noël geschaut.
Ja.
Nöle.
Nöle.
Da steht Nöle.
Stefan, was trinkst du nochmal? Ein Martini, gell?
Ja. Ja.
Dass ich das hier festhalte, damit ich das nicht wieder vergesse. Ich vergesse das nämlich immer. Artwerk. So, gut. Nöhle. Also, Noël.
Oh, Anna Kendrick.
Ja. Noël ist französisch und heißt Weihnachten. Also, unschwer zu erkennen. Es ist einer dieser Filme, die ich angedroht habe letzte Woche. Ich werde jede Woche jetzt einen aktuellen Weihnachtsfilm schauen. Ja, ist ein Disney-Film, habe ich auch auf Disney Plus geschaut. Anna Kendrick ist die Tochter des gerade verstorbenen Weihnachtsmanns, also Santa Claus. Die Amerikaner vermischen das ja, den Nikolaus und den Weihnachtsmann. Und beziehungsweise machen aus dem Nikolaus ein männliches Christkind, aber ja, das ist jetzt, ja, das wisst ihr selbst. Und die wohnen halt am Nordpol in so einer seltsam kulissischen, in so einem kulissischen Dorf, wo auch andere wohnen, die im Endeffekt dann wohl alle Elfen sind, so, werden nicht näher gezeigt, aber ich gehe jetzt mal davon aus. Und wie gesagt, ihr Vater ist gerade gestorben vor einem halben Jahr und jetzt soll ihr Bruder eben der neue Santa werden, also ihr Bruder Nick, ja, naheliegenderweise. Und der hat aber gar keinen Bock. Und der macht sich dann, nachdem er mit ihr mal drüber gesprochen hat, dass er keinen Bock hat und der ist auch nicht richtig begabt und so, also hat er irgendwie kein Gefühl für dieses Weihnachtsgedöns. Und wir sind jetzt kurz vor Weihnachten und sie sagt ihm, er soll halt mal eine Auszeit nehmen und mal eine Woche, ein Wochenende frei nehmen und mal einen Kopf frei kriegen und so. Und das macht er und hat aber wohl nicht richtig zugehört mit dem ein Wochenende frei nehmen, sondern er haut einfach ab, ja. Also der Nordpol steht also plötzlich kurz vor Weihnachten ohne Santa Claus da. Und sie wird mehr oder weniger verstoßen von dem Weihnachtsmann Kollegium oder wie das heißt, also vom obersten Gericht der Weihnachtsmänner und soll ihren Bruder halt, oder sie macht sich auf, ihren Bruder wiederzufinden in der Welt der Menschen. Und währenddessen wird ein neuer Weihnachtsmann bestimmt, der ihr Cousin ist und der so ein Technokrat ist, also so, der im Endeffekt alles auf Amazon umstellen will und ja, und auch viel strenger ist, wer ein braves Kind ist, also wer naughty und wer nice ist. Also dass halt viel weniger Kinder Geschenke kriegen und die Geschenke kriegen, die kriegen sie mit Amazon. Ne? Also es ist ja halt sehr technokratisch. Und sie macht sich dann eben auf nach in die USA, in irgendeine dieser amerikanischen, ja, nach unseren Verhältnissen Großstädte, aber nach deren Verhältnissen also eher so mittelgroße Städte. Ich weiß jetzt nicht mehr welches. Ich glaube Phoenix. Ja, es war, glaube ich, Phoenix. Und findet auch ihren Bruder, der dort mittlerweile ein Yoga-Zentrum aufgemacht hat und da viel glücklicher ist, weil er viel lieber Yoga macht als dieses Weihnachtsmann-Gedöns. Und ja, was ich vielleicht noch vorweg sagen sollte, ist, dass schon am Anfang recht deutlich klar wird, dass sie diese Fähigkeiten, die man zum Weihnachtsmann braucht, eben in Perfektion besitzt. Also
das ist so. Aber jetzt überraschend. Also auf den Twist wäre ich nicht gekommen. Du hättest so alles sagen können, aber das im Leben.
Ja, genau. So dieses Thema, so sie spricht alle Sprachen, also sie versteht alle Menschen und sie merkt genau, ob jemand naughty oder nice ist. Und sie weiß genau, was die Leute brauchen und was sie sich wirklich wünschen, tief im Innersten und so. Ja, und ihr wird aber eben von vornherein gesagt, ja, du bist aber ein Elf, gell? Also du bist halt eine Frau. Der Weihnachtsmann ist ein Mann, ja? Klar. Und wo ich am Anfang dachte so, okay, es ist jetzt sehr mit dem Holzhammer, ja, aber also wenn ihr das nicht am Ende auch wirklich zu einem Happy End dreht, dann könnt ihr den Film voll in die Tonne treten, ja. Also ich war wirklich nicht ganz sicher. Also obwohl es so mit der Brechstange ist, habe ich mir gedacht so, boah, aber das kann auch sein, dass sie trotzdem irgendwie abgespeist wird dann am Ende und sich dann und dann ihn irgendwie nur unterstützt, seine Weihnachtsmann-Fähigkeiten zu entwickeln und so, ja. Hätte auch sein können, wo ich dann dachte, so, boah, das wäre ein harter Schlag in die Gleichberechtigungsfresse gewesen. Und ich möchte vorweg spoilern, das ist es nicht, ja. Es ist, es geht alles gut aus und ist schon, also ist am Ende dann doch ein wie nennt man das, ein Female Empowerment Movie, oder? Nennt man das so? Ich glaube.
Ja.
Als das, das ist alles überhaupt nicht überraschend dann. Zum Glück, muss man sagen. Also damit rettet sich der Film so ein bisschen, auch wenn er dann nicht überraschend ist. Aber so ein Film muss auch nicht überraschend sein, ja. Der muss zuckrig und schön sein. Er ist eine Idee fast zu zuckrig. Er ist zum Teil echt hässlich animiert. Also die Rentiere sind so beschissen schlecht animiert. Ich habe neulich Monsters Incorporated geschaut von, wie alt ist der, 15 Jahre alt oder so?
Ja.
Also er sieht halt viel besser aus. Viel besser. Als hier dieser Disney-Film von 2020, was ich nicht verstehen kann. Aber gut. Und ja, und dass das eben zum Teil nach Kulisse aussieht, finde ich auch gar nicht so schlimm, weil ja, das soll halt auch komplett überzuckerte Weihnachtskulisse sein. Und auch Anna Kendrick ist zuckersüß. Sonst ist sie ja nicht so hundertprozentig mein Fall, weil sie mir auch eben immer ein bisschen zu süß ist. Aber hier passt sie halt super rein. Sie ist halt so eine süße Elfe. Also, So leicht ironisch, aber immer ganz liebenswert und wertschätzend und niedlich. Also, schon, es geht schon ans Herz. Also, muss man schon sagen, auch das Ende, ich habe schon auch geweint. Ist ein schöner Weihnachtsfilm, schöner Familienweihnachtsfilm. Tut überhaupt nicht weh. Also, ist natürlich läppisch und nicht überraschend und all das, aber ist wirklich angenehm zuckrig, ja, das ist halt so ein Weihnachtszuckerguss. Mit Shirley MacLaine dann auch noch als Nanny-Elfe und so. Das ist einfach nett, lauter Nettigkeiten.
So, ich mag ja Bill Hader total gern, aber du überzeugt hast du mich trotzdem nicht.
Bill Hader ist, glaube ich, der Nikolaus, oder? Der Nick.
Ja, der Nick, oder? Nick ja. Nikolaus, genau.
Das ist auch ganz, ist auch lustig, ja. Ist so der Gegenentwurf zu The Boys in the Band.
Ich dachte jetzt zu Bad Santa oder so, aber okay.
Weiß gut. Ich gar nicht, nee. Ja. Ja,
guckst du dann
nächste Woche. Kann man schon machen, aber ist halt ganz fieser Zuckerguss. Also,
ja gut, aber wenn es an Weihnachten ein Weihnachtsfilm sein darf und es schön kitschig sein darf, dann ist es doch einfach wunderschön. Ja,
richtig kitschig.
Ja, genau. Gut, Bob, du hast es mal geschafft. Endlich werden wir beide auch mal wieder vertreten, einen eigenen Film mitzubringen.
Oh Gott, ja.
Und du hast dich nicht mal getraut, das hast du in der Vorbesprechung schon gesagt.
Ja,
uns das war so Film uns darüber zu informieren, dass du ihn gesehen hast. Du hättest ihn ja nicht mal empfehlen
müssen. Geschaut.
Aber der Christoph wollte ihn schauen. Jetzt, warum hätte Christoph der Nanny nicht schauen sollen?
Ich bin da völlig schmerzbefreit. Ich hätte ihn gern mitgeschaut.
Es tut mir leid. Ich gelobe Besserung. Das ist offensichtlich ein, ich weiß nicht, ob Erstlingswerk oder mehr Zweit-, Dritt-, keine Ahnung. Hauptdarsteller und Regisseur und Mitautor Matthias Schweighöfer. In der zweiten Hauptrolle Milan Peschel. Milan Peschel sehe ich ja eigentlich ganz gerne und den Schweighöfer, ja, ist halt immer so Rom-Com-Kitsch-Quatsch, aber irgendwie hin und wieder gucke ich den auch mal ganz gern, zumindest früher. Worum geht's? Film heißt Der Nanny. Also wir haben hier klassische Gentrifizierungsgeschichte. Milan Peschel wohnt in so einer wegzugentrifizierenden Eckbebauung in bester Lage und Herr Schweighöfer spielt einen Immobilieninvestor, der ultra eklig, schmierig seinen Millionen nachgeht und in seinem Hubschrauber sitzt und sich darüber amüsiert, wie da unten die Wichte rausgedonnert werden von der Polizei aus seinen zu räumenden Gebäuden. Also sehr überdreht, überzeichnet, gespielt, absichtlich so überdreht und jetzt begibt sich die Sache, dass diese Matthias Schweighöfer-Figur zwei Kinder hat, die offensichtlich echte Tyrannen sind und eine Nanny nach der anderen verschleißen. Wir sehen das am Beispiel einer Nebenrolle, gespielt von, wie heißt sie? Ach, die ich auch nicht leiden kann. Ach, Hilfe, Veronika Ferris. Ich komme nie auf ihren Namen.
Ach, herrlich.
Ja, die wird da als Nanny von den Kindern verschlissen. Und die von Milan Peschel gespielte, rauszugentrifizierende, rauszumobbende Figur, beschließt dann, er fährt da jetzt mal hin und haut dem aufs Maul und gerät da rein und kann sich nicht so richtig überwinden, jetzt wirklich zuzuschlagen, steht dann vor ihm und er ist, aufgrund einer Verwechslung stellt er dann die Milan Peschel-Figur als neue Nanny, als der Nanny ein und macht sich dann auch erstmal ein bisschen lustig über ihn, aber überschüttet ihn bei der Gelegenheit schon mit so viel Geld, dass der irgendwie denkt, erstens, und jetzt bin ich ja mal in seiner Nähe, jetzt kann ich vielleicht versuchen, auf ihn einzuwirken, dass er unser Haus nicht abreißt. Und naja, dann folgt, was folgen muss. Ja. Quatsch, Unfug mit Kindern und er muss natürlich irgendwie versuchen, das Haus zu retten und gleichzeitig diesen Mann mit seinen Kindern, die ja offensichtlich, die ihm ein Klotz am Bein sind und für sonst nichts gut und die deshalb irgendwie
Ach,
abgeschoben werden müssen.
Das ist dieser hässliche, jetzt weiß ich jetzt, wer das ist, ja.
Du meinst Milan Peschel. Ja, schöner ist er nicht, genau. Aber ein guter Schauspieler ist er schon.
Da habe ich neulich einen Film gesehen, den ich glaube ich nicht mal hier besprochen habe, weil ich so furchtbar fand.
Dann eskaliert das so langsam vor sich hin und das war so ein Tiefpunkt, wo man irgendwie, ich hatte mit meiner Frau irgendwie, wir hatten einen sehr stressigen Tag gehabt irgendwie zusammen und dann die Kinder endlich irgendwann im Bett und dann meinte sie so, ich muss jetzt irgendwas gucken, was mich aufheitert. Irgendwie eine dumme Komödie, irgendwas, was einfach wenig Belastung aufs Hirn und wir gucken irgendwas, was Simples, Lustiges. Und dann haben wir so durchgeklickt und haben nichts Passendes gefunden und dann blieben bei dem Ding kleben. Und irgendwie haben wir dann gedacht, so wahrscheinlich ist der nicht gut, aber wahrscheinlich ist der dumm und einfach genug, um ihn jetzt zu gucken. Haben wir ihn geguckt. Ich glaube, sie hat 20 Minuten ausgehalten, da hat sie gesagt, das ist so ein Blödsinn, ich gehe ins Bett. Dann habe ich da alleine gesessen und habe ihn
und
zu Ende geguckt.
Warum guckst du ihn dann? Also,
damit ich ihn hier besprechen kann, Mann.
Aber ich habe jetzt mal ein bisschen Trivia zu dem Film. Es ist überhaupt nicht sein erster, es ist irgendwie sein vierter oder sowas als Regisseur. Und
das
ich habe mir die
Besetzung keine gute Trajectory erkennen.
Die Besetzungsliste mir angeschaut, da sind halt lauter Leute besetzt, die Schweighöfer heißen mit Nachnamen. Also er hat immer
seine ganze Familie
reinbesetzt.
Ja, das sind alles irgendwelche kleinen Nebenrollen. Also die Hauptfiguren sind tatsächlich diese beiden Kinder, Theo und Winnie und Milan Peschel und der Schweighöfer und Joko Winterscheid als sein Arbeitskollege. Der ist aber auch irgendwie insgesamt nur 10-mal drin und darf halt immer ultra schmierig sein. Den brauchen wir dann am Ende, weil wenn er sich so langsam wegverändert von diesem fiesen Immobilienhai, immer mal wieder so Rückfälle ins Immobilienhai-Dasein und dann aber langsam dann doch zum Familienvater werden abbiegt, dann brauchen wir halt Joko Winterscheid am Schluss nochmal so als Gegenpol, damit wir sehen, wo er hergekommen ist. Für mehr ist da auch nicht wichtig in dieser Geschichte. Also völliger Film zum Vergessen, muss man nicht gesehen haben. Bin ich halt so reingeraten. Tut mir leid.
Wenn man sich die, übrigens die Filmografie von Schweighöfer anschaut als Regisseur und da die Bewertung bei IMDb, die sind wirklich extrem gleichbleibend, also super konstant. Ging los mit What a Man 5,5, Der Schlussmacher 5,6, Vaterfreund 5,6, Der Nanny 5,6, You Are Wanted 6,0. Also es ist schon krass, wie man so konstant auf einem wirklich beschissenen Wert fahren kann.
Hat wahrscheinlich genug Fans, die ihn scheiße finden.
Scheint so.
Und denn, You Are Wanted war doch diese Serie, gell? So Hacker, was alles auch grober Unfug war. Ich erinnere mich dunkel.
Die beste Bewertung, die er hat.
Und denn.
Das habe ich, glaube ich, sogar gesehen, ja.
War nicht What a Man, das, wo er in Frankfurt irgendwie 25 Mal über die Brücke fährt, auf dem Weg zur Arbeit? Also irgendwie zig mal über den Main rüber, immer wieder hinher, nur damit die geile Skyline dauernd im Bild sein kann. Und er ist aber offiziell nur auf dem Weg von zu Hause zur Arbeit und fährt aber immer wieder über irgendwelche Mainbrücken. Und ich sag so, es ist immer derselbe Fluss, wo willst du hin, warum fährst du zickzack?
Zickzack.
Es könnte ja sein, dass der Fluss Bögen macht und er geradeaus.
Ja, genau.
Ja, gut. Okay, noch abschließende lieber nicht?
Abschließend lieber nicht, nein, lieber auf gar keinen Fall.
Gut.
Also tut natürlich nicht weh, aber muss man nicht gesehen haben.
Sehr schön.
Halt Lebenszeitverschwendung. Ja.
Kommen wir zum Christoph. 25 km/h, auch Lebenszeitverschwendung?
Nee, gar nicht mal. Habe ich heute mir angeschaut. Fast, nee, bei Mofas.
Ja, Bjarne Mädel, das ist doch auch einer, wo du immer hinterherläufst, Bob, oder?
Ich mag die gern, ja.
Also, 25 km/h ist ein Roadmovie. Handelt von den Brüdern, gespielt von Bjarne Mädel und Lars Eidinger.
Schon
Lars
wieder.
Eidinger hatten wir, ja genau, hatten wir neulich als Psychopath in Abgeschnitten. Und hat man ja eigentlich immer als Psychopath. Deswegen hatte ich so ein bisschen Angst, dass er hier wieder den Psychopathen gibt. Macht er nicht ganz. Es geht ein bisschen so los, dachte ich, oh nee, bitte nicht. Aber ist dann nicht so. Er spielt so ein Karrieristen, der auf der ganzen Welt arbeitet und ganz viel Geld verdient und halt, ja, so der Yuppie unserer Zeit im Endeffekt. Und er kommt zurück in den Schwarzwald, wo er herkommt, weil sein Vater gestorben ist und er zur Beerdigung muss. Und im Schwarzwald geblieben ist sein Bruder, gespielt von Bjarne Mädel. Und die beiden harmonieren nicht so wahnsinnig gut miteinander, haben sich auch, glaube ich, 15 Jahre nicht gesehen. Und raufen sich dann aber mehr oder weniger zusammen in so einer Hassliebe, muss man sagen. Und die haben sich vorgenommen, als 15-Jährige so eine Mofa-Tour quer durch Deutschland zu machen. Vom Schwarzwald ans Meer, um dann ins Meer zu pinkeln am Timmendorfer Strand, und hatten dazwischen noch irgendwelche Dinge sich vorgenommen, die sie eben machen wollen. Eben Sex haben und eine Kuh umschmeißen und solche Dinge halt, gell?
Ganz erwachsenes Zeug.
So ganz erwachsenes Zeug, ja. Und dann in so einer Sufflaune beschließen sie also, ja, dann lass uns doch die Mofa-Tour machen, ja, also dann komm, fahr mal los. Und dann fahren sie los. Und sie fahren erstmal in den Ort, heizen dann nachts mit ihren Mofas rum, die sie irgendwie im Schuppen wiedergefunden haben. Und dann sind sie an diesem Brunnen in diesem Ort, und da fällt ihnen ein, ja, der erste Punkt war ja, dass der Roadtrip an diesem Brunnen losgehen soll. Und ja, jetzt sind wir doch hier. Also, ja, dann fahren wir doch los. Und dann fahren sie halt direkt los, haben nichts dabei, außer ihren schwarzen Beerdigungsanzügen. Und fahren dann halt, ja, fahren halt auf dem Mofa quer durch Deutschland. Und ja, halt auch nicht überraschend natürlich, lernen sich dabei im Endeffekt wieder kennen oder finden wieder zueinander in irgendeiner Form, schaffen es endlich, sich auszusprechen, was auch den Tod ihres Vaters angeht, was ihre Beziehung zueinander und zum Vater angeht und zu ihrer Heimat, warum sie weggegangen, warum sie nicht weggegangen sind, sowas eben. Bisschen Persönliches sonst noch. Das ist nicht unheimlich überraschend, das sind schon Versatzstücke, aber da kommt man immer mehr rein und es macht immer mehr Spaß, sich das anzuschauen. Und es macht Spaß. Es ist halt ein Roadtrip, ja. Also es ist halt so, ja, kommt halt eins nach dem anderen und mal hier noch eine lustige Begegnung und Wilke Möhring zum Beispiel, Wotan Wilke Möhring spielt einen wunderbaren Assi, gegen den und seinen Sohn sie ein Tischtennis-Match bestreiten und was dann total eskaliert und so. Sehr unterhaltsam. Insgesamt.
Ich habe in den Fotos Franka Potentes Sideboobs entdeckt. Also,
ja, genau.
Gut aus.
Franka Potentes auch dabei. Ja, auch hier Alexandra Maria Lara ist dabei. Und so. Also, es sind schon die üblichen Jella Verdächtigen
Hase.
Natürlich. Hm? Ja, genau.
Jella
ja, richtig.
Jella Hase, wir haben vier Könige gesehen. Gut besetzt, ne? Ziemlich gut besetzt.
Ja, total. Es macht schon Spaß. Ich hatte, wie gesagt, am Anfang Angst, dass sie zu arg sich selbst spielen. Das ist bei Eidinger, der ist manchmal, der kann da nicht aus seiner Haut, manchmal ist er einfach creepy. Also er spricht da an der Tankstelle, spricht er sie junge Mädchen an. Da dachte ich mir so, oh, geht weg. Ihr wisst doch, dass es ein ganz fieser Massenmörder ist, ja. Also da ist er sofort wieder in dieser völlig gruseligen, ja, ja, der ist halt einfach ein gruseliger Typ. Aber insgesamt ist er dann doch auch liebenswert und zerbrechlich und er ist halt doch ein guter Schauspieler. Was ich von Bjarne Mädel übrigens nicht behaupten kann, weil der halt wieder so massiv sich selbst spielt. Also, und da wage ich mich doch so weit aus dem Fenster zu sagen, das ist nicht nur die Rolle, die er eben immer bedient, sondern ich glaube, der ist tatsächlich so. Also der ist halt hier wieder genau wie in Tatortreiniger oder in hier Mord mit Aussicht, also eigentlich genau wie in Mord mit Aussicht. Er ist halt dieser Hinterwäldler, dieser leicht gebremste. Ich weiß nicht, ob ich das noch sehen will, weil es mich einfach langweilt, dass der Typ einfach immer so exakt er selbst ist, immer im gleichen Tonfall redet und mich langweilt das zunehmend. Ich finde, das ist ein Grundproblem bei deutschen Schauspielern, dass die immer so krass festgelegt sind auf ihre, das ist ja bei Schweighöfer auch so im Endeffekt. Und bei Elias Mbarek und ja, ist eigentlich fast egal, oder Til Schweiger, die sind immer so krass diese eine Rolle, die sie halt bedienen. Ja. Tja. Nee, aber insgesamt, ja, sehenswert. Doch, durchaus, kann man schön anschauen. Ist jetzt okay. Eine ganz große Kinokunst, aber also da hat man keine Zeit vertan. Also, ist schön.
Bob, kannst du ja dann auf eure Liste schreiben, wenn es mal wieder um einen Film geht.
Ja, absolut. Der kommt genau ja, dahin. Genau.
Das müsste doch, schon für euch müsste es doch passen, oder?
Ja, glaube ich schon. Das ist was für euch, ja. Das ist so nette Unterhaltung, die man eben, der tut nicht weh und geht trotzdem ein bisschen ans Herz und ist nicht total flach, aber dann doch irgendwie plätschernd und also das ist eigentlich wirklich, kann man gut schauen.
Genau, also wenn wir wieder in dieser Stimmung vom Fernseher landen, wo wir uns nicht mit Dingen belasten wollen, dann kommt der auf jeden Fall auf diese Liste, genau.
Ja, genau.
Sehr fein. Ich bin gespannt, ob Christophs nächster Film auch auf die Liste kommt, aber ich vermute nicht. Es geht um John Wick 1 und 2.
Nix für meine Frau, aber habe ich ja hier schon mal besprochen. Erzähl, wie haben dir gefallen? Ja.
Hatte ich bisher ja nicht geschaut, war irgendwie bei mir durchgerutscht. Ich weiß auch nicht, ich habe dann irgendwann gemerkt, dass es ein Phänomen ist, dass Keanu Reeves mittlerweile eben nicht mehr Neo ist aus Matrix, sondern jetzt eben so gleichbedeutend mit John Wick und es scheint irgendwie ein großes Ding zu sein unserer Zeit. Und ich dachte immer so, ja, okay, wird halt, das ist doch irgendein Actionfilm, verstehe ich gar nicht, was die Leute da so ein Gedöns machen. Jetzt habe ich das mal geschaut, beide. Weil sie jetzt eben beide bei Netflix waren. Ich glaube, eine Zeit lang war nur der zweite bei Netflix oder so. Und jetzt sind irgendwie beide dort. Und das ist tatsächlich, also der erste Film, finde ich, ist Kunst in gewisser Weise. Ist halt ein wirklich harter, martialischer Rache-Action-Film, der wirklich brutal in die Fresse geht, aber der unheimlich gut inszeniert ist und choreografiert ist. Also es ist ja ein Massaker im Endeffekt. Ja. Es handelt von eben diesem Ex-Killer im Endeffekt, der aber eben ausgestiegen ist und der jetzt dem durch einen blöden Zufall das Auto geklaut wurde und der Hund gekillt wurde. Und da er in Trauer ist um seine Frau, bringt das eben jetzt das Fass zum Überlaufen und er geht auf einen Rachefeldzug gegen den größten Fisch im Teich, im Mafia-Teich dieser Stadt. Ist, glaube ich, in New York, oder? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. Weißt du das, Bob?
Weiß ich auch nicht so genau. Es ist generische Großstadt mit Lichtern und so, ja, und genau. Viel Regen.
Genau, es ist alles von der Optik ist so ein bisschen Film-Noir-mäßig. Es ist so ein, ja. Also ich würde sagen, es ist ein ultra-brutale, ultra-moderne Variante des Film-Noirs. Aber so vom Feeling her eben auch. Gell? Also, und das unterscheidet ihn, finde ich, auch so ein bisschen vom zweiten. Der zweite, ja, der schlägt schon auch in die Kerbe, der denkt das schon weiter, aber der ist nicht ganz so rund wie der erste, was das angeht. Und hat auch dieses offene Ende, der zweite, ich weiß nicht, was das soll. Aber der ist schon auch.
Naja, das erklärt sich, wenn du den dritten guckst. Der dritte setzt nämlich quasi eine Minute hinter dem zweiten wieder an.
Ja, klar, denke ich mir. Ist ja mit dem zweiten nach dem ersten auch im Endeffekt.
Ja, genau.
Geht ja auch genau weiter. Das ist schon, also das ist halt hochvirtuos in so vielerlei Hinsicht. Also sowohl schauspielerisch als auch in Besetzung. Also auch die Besetzung im ersten ist ja toll. Die Bösewichte, die auch zum Teil einfach weggeballert werden, das sind halt, was das sind so Leute, wo du denkst so, von denen sehe ich jetzt hoffentlich mehr. Und dann, ups, Headshot. So, okay. So, also, so hier Willem Dafoe zum Beispiel spielt mit und die aus, hier erster Offizier von der Orville und ja, und noch ein paar andere. Also, oder hier, Skarsgård.
Sehr krass ja. Besetzt, Mann, oh Mann.
Nee, nicht Skarsgård, Nyquist, Michael Nyquist.
Nyquist, ja.
Ist ja toll, aber es ist halt, ja, ich fand es einfach so, es ist so virtuos und so rund. Es sieht so super aus, es ist so unheimlich gut choreografiert, obwohl es natürlich unfassbar brutal aus ist. Also, der Bodycount ist halt absurd, ja, und die Headshots. Wie der tötet, dem beim Töten zuzuschauen, das ist halt Tötungskunst. Also das ist halt, wie der die Leute, der wurschtelt sich irgendwie, während er Leute erschießt, um andere um den Hals rum, nimmt die in irgendeinen Hebel, dass sie nicht agieren können, erschießt erstmal drei andere und dann, wenn er eben eine Sekunde Zeit hat, erschießt er die halt noch immer so extreme Kopfschüsse.
Und jedem immer zweimal.
Ja, genau. Es
immer.
Es ist halt wirklich, der ist halt nicht nur, also das wird dem schon nicht mehr gerecht zu sagen, dass es ein Profi ist, ja. Also es ist halt ein Künstler. Das ist, dieses Massaker ist ein Kunstwerk, ja. Natürlich ist das unheimlich menschenverachtend, sowas zu sagen, ist mir klar, ja. Aber es ist halt als das dargestellt, ja. Es ist einfach, der agiert auf einem anderen Niveau und das ist eben nicht mehr nur ich bin auf einem Rachefeldzug, sondern das ist halt, das ist eine Choreografie und das muss einem das nicht
Spaß dann,
machen zuzuschauen. Ja.
Das übertreiben, da gibt es ein schönes Interview, wo Keanu Reeves zum Dreier, zum John Wick 3 in irgendeiner Talkshow sitzt, ich glaube bei Stephen Colbert oder so. Und sie ihn fragen so jetzt, ja, more of the same, so nach dem Motto, also ich weiß nicht genau den Ablauf des Gesprächs nicht mehr, aber es ist dann halt so, jeder dieser Filme hat so ein oder zwei Tötungsarten, die so ikonografisch für diesen Film geworden sind. Jetzt fallen sie mir vom Einser und Zweier gar nicht mehr so wahnsinnig ein, aber drei war dann halt so, oder war der Zweier das mit dem Buch? Töten mit Buch war glaube ich auch am Anfang vom Dreier.
Ja, mit dem Bleistift, das wird ja gleich
ja, genau, Bleistift, richtig.
Bleistift dann kommt dann ist, ja wirklich, ich glaube, im zweiten kommt es dann ja wirklich.
Genau.
Oder?
Bleistift und dann ist es Buch und dann Pferd. Und und jetzt sind natürlich alle gespannt, was wird es im Vierer und im Fünfer. Die sind ja schon angekündigt, mehr oder weniger. Weil es jetzt halt so, es hat jetzt halt angefangen, wie du am Anfang gesagt hast, so einen gewissen Hype-Train zu bekommen und so ein Phänomen zu werden. Und demzufolge haben die Fans jetzt natürlich Erwartungen an die nächsten Filme. Und wie gesagt, Buch, Bleistift, Pferd, whatever. Und immer zweimal, weil das ist halt so der Profikiller, ne? So dieses, du schießt auf irgendwen und er steht dann nochmal auf und liegt am Boden rum und greift sich nochmal eine Waffe und schießt nochmal zurück.
Passiert da halt
so,
nicht.
So ein Quatsch passiert ihm nicht, ja. Also dazu ja, ist genau, er zu ist halt professionell.
Das ist so fantastisch.
Ja, und natürlich hat er auch
die
mal
eine, die sich die Pulsadern aufschlitzt, gell? Selbst die erschießt halt trotzdem noch den Kopf, ja. Muss halt sein. Ja. Also die begeht Selbstmord, aber ja, das ist nicht sicher genug.
Genau, und was ich halt schön finde, ist dieses so ein bisschen so dieses Rahmenwerk, was da drumherum gebaut wird, das wird dann im zweiten und dritten Jahr noch wichtiger. Es gibt halt so diese wie so eine Art Gilde oder sowas, könnte man sagen. Man so ein bisschen erinnert es auch so ein bisschen an diese Assassinen, was wir letzte Woche von den Assassin's Creed hatten. So, es gibt halt so diese Killer-Gilde und die haben halt auch so Treffpunkte, das ist dann so dieses Continental Hotel. Und auf dem Boden dieses Continental Hotels in der Lounge und in den Zimmern und überall. Das sind wie so neutrale Treffpunkte. Das ist so wie die Schweiz. Ja? Da führen wir keinen Krieg, da darf auch nicht gekillt werden. Und da können halt so die Leute, die eigentlich vielleicht einen Auftrag haben, sich gegenseitig umzubringen, können dann auch mal einen Martini miteinander trinken. Ja, genau, weil es ist so safe, wie sagt man so, sicherer Hafen, sicherer Boden.
Safer.
Da passiert nichts. Neutraler Grund, genau. Und das ist halt auch so cool inszeniert, wenn er da immer reinkommt und dann seinen Hund da abgibt, den er dann ja irgendwann wieder hat. Und so, können Sie bitte auf den aufpassen? So, ich hab noch. Und alle wissen so, ja, er hat jetzt so ein bisschen Killing-Business, so, den Hund, das kann er jetzt nicht brauchen, er holt ihn später wieder ab. Ich fand diese Atmosphäre, die da herrschte, in dieser Geschichte, die drumherum erzählt wird, auch wenn die totale Hanebüchner Unfug an vielen Stellen ist. Lawrence Fishburne ist ja dann noch drin, ist das erste
Mal. Ja, Teil, das war auch so gut, auch oder? Die beiden wieder miteinander.
Ja, Ian McShane, auch ganz toll. Irgendwie hat diese Serie was und ich werde den Vierer auch gucken und ich werde den Fünfer auch gucken. Und du solltest den Dreier gucken.
Ja, kann man den irgendwo gucken? Ist der irgendwo
wahrscheinlich? Ich habe den hier mal besprochen. Ich habe es gerade auf sneakpot.de gesucht und wir haben es wahrscheinlich dummerweise schlecht vertaggt, weil man findet ihn nicht, aber ich weiß, dass ich ihn hier besprochen habe. Keine Ahnung. Wer streamt.es wird es dir verraten, wo es den gibt. Ich habe ihn damals irgendwo gefunden, also muss es ihn irgendwo geben. Ja.
Na gut, der ist vom letzten Jahr. Kann sein, dass der noch nicht bei den kostenlosen Streaming-Diensten ist.
Vielleicht habe ich da Geld reingeworfen, das vermag ich nicht zu sagen, ja.
Willst du John Wick-Wochen im Sneakpot gemacht hast?
Wahrscheinlich. Ja, Chapter 4 ist für 2022 angekündigt, also da müssen wir noch ein bisschen warten. Der Dreier ist von 19, genau. Parabellum.
Sehr schön.
Ja, durchaus zu empfehlen. Ich bin gespannt, wie es im dritten weitergeht mit dem Continental Hotel, weil das ist ja, muss ja im Endeffekt die Dynamik, die es in den ersten zwei hatten, muss es ja dann verlieren. Das ist ein interessanter Aspekt, finde ich, weil das dem Ganzen so ein bisschen Führung gibt, ne? Also, oder Gesetz. Das ist so, in dieser Welt der Gesetzlosen gibt es dem Gesetz. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ich habe es gefunden. Ich habe ihn in Folge 604, die Geldwäscherei, habe ich den Dreier besprochen. Ich werde das mal nachvertaggen, dass man das mal finden kann hier.
Mach das mal.
Mach das. Ja, also das ist Kunst, meiner Meinung nach. Auch wenn es ultra brutal ist, aber auch dadurch im Endeffekt. Das ist Kunst. Das ist nicht irgendein Michael Bayscher Fast and Furious Serien Scheißdreck. Das ist schon ernsthaft.
Sehr schön. Also, vielleicht soll ich da doch nochmal reingucken.
Ja,
guck mal. Ich meine, ich habe den ersten sogar geguckt, aber ich kann mich natürlich wieder nichts erinnern. Es ist ein bisschen doof, echt. Also natürlich kann man auch Filme öfter mal gucken, weil man sich wieder nicht dran erinnert.
Weil es ja so wenig Filme gibt, dass man manche doppelt gucken muss.
Ja. Naja. In der vergangenen Woche habe ich darüber berichtet, dass ich eine neue Ukulele kaufen darf. Oder so. Und
ähnlich war das, ja.
Ja, so, doch, war schon so.
Ja, ja, du hast so berichtet, dass du da eine gewisse Freigabe rausgehört hast, ja.
Ja, genau. Jetzt habe ich eine neue gekauft. Jetzt kann ich die alte haben. Und sie nimmt die neue. Das ist irgendwie.
Nee.
Die ist aber echt schön. So, ja, die ist schön.
So läuft das ja nicht.
Die klingt auch so toll. So, ja, die klingt super, oder?
Mhm. Ja, die hat auch dreimal so viel gekostet.
Ja, ungefähr, ja. Ich habe mir eine Fender-Ukulele gekauft. Jetzt gar nicht wegen des Fender-Namens. Die sind ja dann doch eher für die E-Gitarren bekannt. Aber es ist eine ganz normale akustische Ukulele. Aber sie hat eine sehr schöne Decke. Und die Oberseite, also Decke, die ist eben aus Koa-Vollholz.
Sehr nobel.
Aus Koa-Vollholz gemacht. Ich muss jetzt kurz mich konzentrieren, damit ich die hinstelle und nicht quer auf meinen Schreibtisch werfe und mir dann irgendwas abbricht. Ja. ein sehr schönes Instrument, die auch direkt von Werk oder ab Werk mit einer Low-G gestimmt war, was jetzt nicht unbedingt notwendiger Grund war, dass ich die dann gekauft habe. Ich wollte nicht mehr als 200 Euro ausgeben. Bob, wir benutzen da ja dieses Tool, um auf gewisse Sachen hinzusparen, und ich habe einfach mal wild in Ukulelen-Kategorien eingespart, und dann gab es halt die Möglichkeit, da etwas Geld auszugeben. Und da habe ich dann die Fender entdeckt, und die hat mir vom Look auf den Fotos gut gefallen. Und jetzt, seit sie da ist, gefällt sie mir auch jeden Tag besser, und der Sound ist halt einfach. Also es kommt jetzt hier nicht so rüber, eben beim irgendwie mal die Saiten anschlagen. Ist echt ein cooler Sound, schön warm, klingt ganz toll. Klingt auch irgendwie, ja, besonderer als die anderen. Die anderen klingen ja auch schon gut. Also, ja.
Sehr schön.
Jetzt kann ich auch bei den zu übenden Weihnachtsliedern die tiefen Noten unter einer tiefen, also unter einem C, mittleren C spielen. Was ja dann doch bei dem einen oder anderen Lied mal vorkommt.
Ja. Stille Nacht, Heilige Nacht zum Beispiel.
Genau da. Ich habe jetzt neulich noch ein Lied gefunden, da muss ich an dich denken. Da war diese Kombination von D7, dann was bei Leise Riesel der Schnee ist, Umgriff, und dann auf das E-Moll. Da gibt es noch so zwei oder drei Lieder in dem Buch.
Ja,
stimmt. Wo das auch drin vorkommt. So, ach, das ist hier wieder der Übergang, den der Christoph so mag.
Ja, total schön.
Ja.
Habe ich heute erst wieder gespielt, ja.
Es bietet sich ja auch an. Ja, also es hat wieder mal eine neue Ukulele hier Einzug erhalten.
Sehr schön.
Ja, und sie ist von allen freudig begrüßt worden. Und jetzt seit heute hat sie auch einen eigenen Ständer. Jetzt muss ich nur noch diese Halter reinschrauben. Also dass du so ein Band dir umhängen kannst. Ich finde es einfach zu blöd, wenn du die so mit randrücken festhalten musst. Ich mag es lieber, wenn die so einen Gurt hat.
Ja, mag ich auch. Mann, auch dich muss ich bald mal wieder besuchen. Verdammt.
Ja, es gibt Ukulelen zu bespielen.
Ja.
Also nur eine, die du noch nicht kennst.
Bei dir zu bespielen.
Ah, so eine ganze Tour. Setz dich auf dein Mofa und fährst mal umher. Der Bob hat aber noch Fragen an dich. Das Thema Hühner betreffend hat er in der Vorbesprechung angekündigt. Ich bin gespannt, was jetzt kommt.
Ich auch.
Das war einfach nur, ich muss Christoph nochmal triezen, weil wir haben es in der alten Sendung versprochen. Ich habe einen alten Sneakpot gehört, irgendwie aus der Mitte des Jahres, wo wir das Thema Hühnerstallbau wieder auf der Liste hatten. Und dann hat Stefan irgendwie gesagt so, ja Bob, wenn du dann diese Folge in ein paar Monaten hörst, wenn du dann in deinem Backlog dazu kommst, dann kannst du den Christoph ja wieder fragen, wie es mit dem Hühnerstall steht. Und ich kannte mich an diesen Satz auch nicht mehr erinnern, den du da gesagt hast, aber plötzlich war der in meinen Ohren, und dann habe ich gedacht, muss ich aufschreiben, muss ich Christoph in der nächsten Sendung fragen. Wurde mir aufgetragen vom Vergangenheits-Stefan. Wo steht der Hühnerstall?
Wie weit ich bin oder was?
Ja, genau.
Also ich habe jetzt gerade mal hier in meinen Bildern geschaut. Das letzte Bild, was ich vom Hühnerstall gemacht habe, habe ich am 15. November gemacht. Ist jetzt schon ein bisschen her, also einen Monat. Und das werde ich aber jetzt gleich mal posten, damit ihr wisst, wie weit ich bin. Bei
uns oder bei
Instagram?
Insta.
Bei Instagram. Also es ist so, das Ding steht und ist angestrichen und ist auch befüllt und auch eine Stange drin. Theoretisch ist es bezugsfertig. Es ist jetzt noch keine Voliere außen dran, was wahrscheinlich ganz gut wäre, dass wir die noch bauen, weil im Moment rollt gerade wieder so eine Geflügelpest an. Also es gibt, glaube ich, schon Bundesländer, die Bestallungspflicht haben. Ich glaube, Schleswig-Holstein zum Beispiel. Ich möchte da jetzt ungern, also erstmal glaube ich, dass es besser ist, im Frühjahr Hühner reinzusetzen, aber ich möchte jetzt auch ungern Hühner reinsetzen und dann irgendwie in ein paar Wochen gesagt kriegen, so, ab jetzt Bestallung oder Aufstallung heißt es, glaube ich, und dann erstmal schnell noch eine Voliere bauen müssen und dann dürfen die Viecher nicht raus und so, das finde ich irgendwie fies. Deswegen.
Oder also du hast deine Hühner neu, das erste, was angesagt wird. Sie müssen die jetzt alle keulen, weil irgendwas.
Ja, genau. So, also grundsätzlich bin ich, theoretisch bin ich bereit für die Hühner. Ja gut, mein Eiablagekasten, das ist noch nicht so optimal, da regnet es von der einen Seite dran und das wird nicht ewig halten, da werde ich glaube ich noch irgendwas Dachmäßiges machen müssen. Die Unterteilung im Dings sind auch noch nicht. Ich sehe gerade auf dem Bild hat das Ding auch noch keine Regenrinne, das hat es mittlerweile. Aber grundsätzlich ist es das ziemlich. Ja, außen muss halt noch eine Hühnerleiter dran, damit die Viecher auch rauskommen. Aber grundsätzlich, ja, ihr werdet es gleich sehen bei Instagram.
Instagram. Und das ist sehr gut. Du machst es ja in den normalen Feed. Das heißt, auch wenn man, genau, wie der Bob in 4,5 Jahren die Sendung hört, kann man direkt nochmal gucken, wie es damals beim Hühnerstall aussah.
So ist es. Sehr
gut. Ja. Wo wir gerade bei Fortsetzungsgeschichten sind, ich habe ja letzte Woche und die Wochen davor von meinem Handy berichtet und hatte ja letzte Woche schon erzählt, dass ich am nächsten Tag einen Termin bei den Freunden im Apple Store haben würde und da war ich jetzt und die freundliche Dame hat gemeint, ja, dann versuch einfach mal das Handy neu aufzusetzen und kein Backup zu nehmen. Und dann schauen wir uns die Kamera nochmal an. Sie hat es ausgelesen. Die Kamera wurde auch als komplett funktionsfähig, also nicht wie beim letzten Mal, als nicht funktionsfähig angezeigt. Und ja, es war der Fall, dass der Fehler tatsächlich im Backup festgeschrieben worden war, dass eine der Kameras nicht funktionieren würde. Und damit konnte ich nicht wieder mein altes Backup zurückspielen, ohne mir die Kamera wieder kaputt zu machen. Also nicht kaputt zu machen, aber funktionsunfähig zu machen.
Ich hatte das ja letzte Woche so als mehr oder weniger abseitige Theorie aufgestellt. Jetzt kommt es tatsächlich als wahr raus. Das schockt mich jetzt selber ein bisschen.
Ja. Das ist echt absurd. Hm.
Ja, ein bisschen blöd. Aber jetzt habe ich quasi, wie es bei Bits und so schön heißt, den Olmer gemacht und wieder komplett von vorne angefangen. Und das ist schon ganz schön lästig, wenn du jede Banking-App, PIN-Code-App, Quatsch, allen einzelnen wieder Zugriffsrechte, dann nochmal bitte gib hier die Kartennummer ein und gib da das ein und wie ist denn das da und das Passwort von dort.
Ja, oh Gott, ja.
Die sind natürlich alle gespeichert, aber dann jetzt das und so ein paar Sachen, die man nicht so regelmäßig benutzt, die fallen einem dann irgendwie erst nach einer Woche oder ein paar Tagen auf die Füße. Irgendwie jetzt am Sonntag wollte ich auf dem Handy nochmal schnell gucken, wie es beim Football so aussieht. Ja, da muss ich erstmal die App von hier ran oder Pro7 Max oder wie sie alle heißen, runterladen, damit ich da reingucken kann. Und so kommt einem, da fängt man an, die Sachen zu sortieren und dann fliegt es einem wieder um die, also dann hat man alles gerade sortiert und dann kommen wieder so drei neue Sachen, so, ach ja, das wolltest du auch noch, weiß ich nicht, die gemeinsame Einkaufslisten-App mit meiner Frau. Ja, hatte ich nicht dran gedacht, war kein Platz mehr auf der zweiten Seite, wo sie hingehört. Dann musstest du da die ganze Seite wieder umräumen und wieder alles neu machen, weil ein paar Sachen müssen an bestimmten Punkten sein. Man ist ja dann so auch ein bisschen autistisch veranlagt, also ich jedenfalls, dass die Sachen zumindest alle immer ähnlich aussehen.
Und ich bin ja mittlerweile schmerzfrei. Erste Seite ist so Autismus-Seite und zweite Seite Widgets und dahinter ist Suchfunktion. Das ist alles. Madness.
Hast du es alles gelöscht dann? Oder also die Seiten weggemacht?
Ja, habe ich. Genau, habe ich alles in die App-Library verschoben, die ich allerdings nie benutze, sondern die normale Suchfunktion. Tippe ich irgendwie zwei Buchstaben ein und dann springt mich das an.
Ja. Ja, das sollte ich vielleicht auch mal machen.
Also ich hatte irgendwie auch so vier Seiten und auf jeder dieser Seiten quasi fast nur Ordner. Und die hatten alle eine bestimmte Ordnung und eine bestimmte Struktur und auch innerhalb der Ordner war noch klar, irgendwie die erste Seite dreht sich um das, die zweite um das. Aber es hatte, da die Umsortierfunktion auch irgendwie immer kaputter geworden ist über die Jahre.
Es ist total schwer, da die richtigen Punkte zu treffen. Irgendwie, die rutschen nicht mehr so schön weg und so.
Ja, und manchmal rutschen Sachen weg auf die nächste Seite und rutschen da nicht zurück, obwohl du es da nicht droppst und so. Und da passieren ganz komische Fehler. Es war in der 13 noch schlimmer als in der 14 jetzt. Und seitdem habe ich keine Lust mehr auf Umsortieren.
Ja, ich würde es auch gerne am Computer machen können, also wo ich mehr Platz habe.
Ging früher. Geht nicht mehr.
Ja. Ach, das wäre so schön. dass man einfach alle Ordner nebeneinander, also alle Screens nebeneinander und dann schiebt man das wild umher. Das wäre schon schön. Und so ist es halt, es dauert halt so ewig, bis man da das alles wieder richtig eingerichtet hat. Aber naja, auf der anderen Seite ist natürlich jetzt so viele Müll-Apps, die man eben nicht nutzt, kommen auch nicht wieder zurück, wo man immer dachte so, ach, lässt du mal drauf, vielleicht brauchst du es ja doch nochmal. Und nee, wenn wir ehrlich sind, eigentlich brauchen wir es nicht. Aber weiß nicht, wenn ich jetzt demnächst mit irgendjemandem, wie wir im Urlaub das hatten, gemeinsam Geld, okay, ich treffe im Moment niemanden, aber dieses, man gibt gemeinsam Geld aus und am Ende rechnet dieses Tool aus, wer wann, wie viel, wem noch zu geben hat. Das war cool. Hatte ich auf dem Handy auf der 7. Seite links oben, wusste ich, aber ich weiß leider nicht, wie es heißt. Deswegen werde ich demnächst, wenn wir uns wieder mit Leuten treffen können, also
dann sag ich dir, dass es Splitter oder Friend Cash heißt, ja, kann ich dir dann sagen.
Ah ja, gut, das ist ganz gut, danke. Lass mal runter. Ja, also,
solche Apps, klar, und tausend so Kleinigkeiten für, hier ist die ISS zu sehen und da ist irgendwie der Mond am Himmel.
Oh,
und
verdammt, da, ISS.
Ja, und diese Iridium-Flare-App und also tausend so Kleinigkeiten, irgendwelche Spiele, wo man denkt, das kann ich nicht löschen, dann ist mein Highscore weg.
Ja, genau.
Alles weg.
Genau. Scheiße. Wenn der äußere Zwang kommt und einem sagt, du, das ist jetzt weg, weil ist jetzt so, ja, gibt keine Widerrede, dann befreit das total. Aber man kann sich nicht aufraffen, es selber wegzumachen.
Ja, das stimmt. Es hat was total Befreiendes. Aber also am Anfang ist es schon so ein bisschen stressig, die ganzen Sachen wiederzufinden. Es war für mich sogar so stressig, dass ich das gar nicht richtig sortiert gekriegt habe, mich dann in meinen Arbeitsrechner gesetzt habe und gedacht so, oh Mist, jetzt musst du erstmal Teams wieder installieren und dann musst du Outlook holen und ey, nein, der war überhaupt nicht betroffen. Also Arbeitsrechner, der nicht mit meinem Handy reden kann. Den habe ich im Kopf auch komplett gelöscht, gab alles weg. So, ja.
Das ganze Leben weg.
Alles, das ganze Leben ist gelöscht worden.
Ich hatte jetzt gerade kürzlich hier privat Familienfeier, war wenig Gäste, aber trotzdem, keine Gäste genau genommen, aber ich habe gefilmt relativ viel und dann hat mir plötzlich meine iCloud gesagt, so ist jetzt voll, deine 200 Gigabyte sind jetzt finito, du hast irgendwie noch 500 Megabyte oder so und dann ist voll. Das ist so auch so ein Scheißding, weil dann fängt dieses Handy an, dich an allen möglichen Stellen voll zu pöbeln. Deine Foto-App pöbelt dich an, deine E-Mail-App pöbelt dich an, deine Settings-App pöbelt dich an. Und alle fallen so, übrigens, demnächst fängt das hier alles an, aufzuhören zu funktionieren, mach irgendwas. Buch was oder lösch was, ja. Und kauf mehr Speicher oder räum auf. Und dann fängt man an, so Apps zu suchen, mit denen man zum Beispiel so Duplikate in Fotos finden kann. Also wenn du irgendwie, keine Ahnung, beim Kinderfotografieren dazu neigst, auf den richtigen Gesichtsausdruck zu warten und die blöden Grimassen sozusagen durch 3, 4, 5, 6, 7, 8 Mal abdrücken, den guten Schuss mitzunehmen und dann aber ein bisschen faul bist beim Aufräumen oder dich nicht entscheiden kannst und statt den einen besten aufzuheben, dann doch irgendwie 5 davon aufhebst, dann sammelt sich der Scheiß an.
Kenn ich. Das Problem kenn ich.
Ganz fies.
Und da gibt es ja ganz gute Apps. Der Olmer, den du gerade schon erwähnt hast, Alexander Olmer, hatte auch neulich erst eine im Blog. Wie hießen die? Irgendwas mit Best Fotos oder so ähnlich? Nee, noch irgendwas anderes. Ach, jetzt komme ich selber nicht drauf. Wie peinlich. Reiche ich nach, werde ich in entsprechend verlinken.
Nicht.
Damit kann man ja, oder ihr guckt mal
das
beim Olmer.
Das kann ich mir eben an und dann machen wir es am Schluss nicht. Ja.
Ich habe jetzt schon vergessen, was ich vorhin verlinken wollte.
Läuft ja hier.
Läuft
Schnaps
total.
Getrunken. Läuft. Christoph, wie weit
bisschen,
ist dein...
Bisschen.
Deine
ist durch. Ich steige jetzt auf Bourbon um. Oder Wodka. Nee, ich glaube, ich trinke weiter diesen Birkenwodka. Der steht hier auch noch.
Ja, dann. Ich trinke mittlerweile...
Vom Bois ist leer.
Ich trinke mittlerweile Peugeot-Bitter mit Sprudelwasser.
Das ist so ein Klassiker bei dir, ne?
Das trinke ich gerne.
Ja, ja, total. Kann ich nicht nachvollziehen. Ich habe übrigens, um das nachzureichen, ich schimpfe ja sonst immer, obwohl ich es trotzdem immer kaufe, über diese Discounter-Schnapsgeschichten.
Hast du schon wieder einen gekauft?
Nee, habe ich nicht, aber dieser Framboise, den ich gerade leer gemacht habe, das ist tatsächlich ein Lidl Eau de Vie Himbeerbrand und der ist gut.
Mhm.
Aber jetzt ist er leer.
Creativity heißt der Ordner. Da muss es drin sein. Ich hab's bestimmt gleich. Hash-Fotos, da ist es.
Wie heißt das?
Hash-Fotos heißt es. Hash-Fotos. Und damit kannst du so Duplikate finden. Also von wirklich, wenn du irgendwo, was weiß ich, durch irgendwie dummes Importieren oder irgendwie Dropbox knallen und dann irgendwann später nicht merken, dass man das Foto schon hatten, nochmal importieren oder so. Da hast du manchmal wirklich doppelte Bilder drin. Aber du kannst auch ähnliche Bilder finden. Und damit findet er dann halt solche Serien von 15 Mal das gleiche Kind auf demselben Sofa mit demselben Kuscheltier in der Hand, aber mit 15 verschiedenen Gesichtsausdrücken und hält dir die dann nebeneinander und dann kann man relativ schnell entscheiden, dass da ist es und der Rest ist alles Unfug und dann bin ich gerade auf so einer Safari durch meine letzten 10 Jahre Fotos oder so.
Das ist auch,
den schön. Den ganzen Klatter da rauszuhauen, um zu verhindern, dass ich jetzt so alsbald das nächstgrößere iCloud-Paket buchen muss. Mir ist schon klar, dass das nicht zu verhindern sein wird, aber ich versuche das jetzt nochmal aufzuschieben durch Ordnung machen. Und das geht dann auch wieder damit einher, dass man dann denkt, so diese ganzen Videoschnittprojekte, diese ganzen Haufen von Videos von Kind packt Geschenke aus, von Weihnachten, Ostern, Geburtstag und ich weiß nicht was noch alles, wo man eigentlich immer dachte, diese 12 Clips von jeweils 3 Minuten, die sind natürlich alles totaler Bullshit in der Gänze. Man wollte ja eigentlich nur die entscheidenden 1,30 daraus destillieren und dann kann ich die Rohmaterialien auch alle wegwerfen und kann das auf schmale 90 Megabyte zusammendampfen von 700 oder so. Müsste man halt
mal machen. Man muss halt auch erstmal die ganzen Rohfilme dazu finden und so. Ich wäre sogar die alten Sneakpots auf in Roh, das ist auch Quatsch, glaube ich.
Ja.
Also nicht im Wolkenspeicher, sondern hier auf so einer Festplatte, aber
das mache ich. Vor allen Dingen, wenn du sie dann produzierst bei Auphonic, hebt Auphonic noch eine FLAC-Version von der geschnittenen Fassung auf. Also das kannst du dir sparen. Also nicht Auphonic, sondern Auphonic schiebt die in meinen Amazon S3.
Ja, ja, aber es könnte ja sein, dass man die nochmal neu schneiden muss mit Sachen, die ich versehentlich gelöscht habe. Machen wir eh nicht, ich weiß. Ich habe da irgendwann mal mit angefangen und da wieder mit aufzuhören.
Ja, nicht gut.
Stimmt schon. Ich will gar nicht wissen, wie viel das ist. Ich versuche das mal rauszufinden.
Seit ein paar Wochen ist mein Synology mit seinem Upload in die Cloud fertig. Das ist ein sehr angenehmes Gefühl, jetzt wieder genug Festplattenplatz auf so einem NAS zu haben und diesen Upload von dem Backup abgeschlossen zu haben. Das ist so ein Gefühl von Ordnung. Ganz, ganz fantastisch, hatte ich lange nicht.
Ja.
Aber ich kenne das. Da jetzt was löschen.
182 GB Sneakpots.
Speck.
Ja, das ist seit Folge 378 dann erst unregelmäßig und dann ja die letzten 200, 300 habe ich ja fast alle gemacht. Ja, aber gut, das führt jetzt hier ganz schön weit weg. Wir haben noch ein Thema auf der Agenda. Und zwar, ist zwar nicht so aufregend, weil wir es schon seit Wochen ankündigen, was schauen wir nächste Woche?
Christoph. So. Ja, ist nicht sehr aufregend. Wir schauen
Die Frage muss eigentlich lauten, was schaut Stefan nächste Woche? Und wir besprechen das nächste Woche, weil wir haben es ja schon geguckt. Genau.
Vielleicht hat Stefan mittlerweile auch gesehen.
Nee, fertig bin ich nicht, aber ich habe 3 oder 4 Folgen schon geschaut.
Na, da hast du ja fast. Hast du ja die Hälfte.
Ja, ja. Ich werde auch nie aufhören.
Wir schauen die Netflix-Miniserie Das Damen-Gambit. Eine Schachserie. Und wenn ihr gerne noch informiert sein wollt, bevor wir darüber reden, dann schaut Netflix. Ihr werdet es nicht bereuen. So viel kann ich schon verraten.
Spoilerst du jetzt unsere Bewertung?
Ja, das spoilern wir. Haben wir doch schon letzte Woche gespoilert, glaube ich. Ja, zu Recht, genau. Ich befürchte, wir werden uns da ziemlich einig sein nächste Woche. Aber das macht ja nichts. Darf auch mal sein.
Ja, muss ja nicht immer so sein wie jetzt heute.
Obwohl, letzte Woche waren wir uns ja auch einig, aber anders.
Ja. Aber heute von 2 bis 8,5, das hat man selten.
Ja, das ist schon derb. Ja. Dann schaut das Damen-Gambit.
Unbedingt. So, die letzte halbe Stunde der Sendung ist angebrochen. Ich habe gerade auf die Kapitelmarke rausplaudern gedrückt. Was gibt es denn noch für Themen, Jungs?
Die 2 Stunden sind noch gar nicht voll. Wir haben dummerweise meine hier uninformierten Elektroauto-Fragen habe ich dem Bob vorhin schon im Off gestellt, deswegen werden die heute nicht kommen. Es sei nur so viel gesagt, keiner von uns hat bisher ein Elektroauto bekommen. Wir warten gespannt, wer das Rennen gewinnt. Mal gucken.
Genau, ja, viele Neuigkeiten gibt es da nicht an der Stelle, aber
Der ein oder andere Fachangestellte in diversen Firmen wurde bepöbelt, aber sonst.
Genau.
Ja, genau.
Wir verraten jetzt nicht, wer von uns beiden gepöbelt hat, in welche Richtung. Ja, genau.
Wenn das Christoph, Wort Pöbeln auftritt.
Christoph, wieso hast du diesen VW-Mitarbeiter angerufen? Was ist da los?
Ja, ich habe noch nicht meiner Mutter gleich getan, aber ich weiß nicht, habe ich die Geschichte mit dem Bier mal erzählt?
Nee.
Die kann ich noch erzählen, oder? Wir vor Jahrzehnten, als wir noch mit meinen Eltern in Urlaub gefahren sind, also wir noch Kinder waren im Endeffekt, waren wir einmal im Urlaub am Attersee, also wir waren mehrmals am Attersee, aber da waren wir eben einmal und wir kamen an einem Abend, waren ziemlich geschafft von der Fahrt und so, das ist im Salzkammergut in Österreich, und gingen so zum größten Hotel-Restaurant am Ort, um eben noch was zu Abend zu essen. Und wir waren wohl auch ein bisschen später, es war nicht sehr spät, ja, es war irgendwie so 19:30 oder so, ja, keine Ahnung. Und die ließen uns ziemlich lang warten, wir konnten nicht mal was bestellen, dann haben wir irgendwann Getränk bekommen und es dauerte und dauerte und dauerte und irgendwann hat man uns dann gesagt, so, nachdem wir irgendwie, ich weiß nicht, 1,5 Stunden gewartet hatten oder so, ja, nee, zu essen gibt's, die Küche ist jetzt leider zu.
Und 1,5 Stunden?
Ja, genau.
Boah, wie fies.
Ja, und es war richtig fies, ja, irgendwie mit 3 Kindern und alle hungrig von der Fahrt und die Stimmung war sehr gereizt und meine Eltern, also vor allem meine Mutter, wurde ziemlich ausfallend und hat dann, als wir gingen, wir standen dann auf und gingen, hat dann das Bier noch genommen, ich hab's noch vor Augen, die nimmt das Bier und schüttet es halt mit voller Absicht quer über den Tisch.
Das hätte ich deiner Mutter nicht zugetraut.
Nee, wir auch nicht, und dumm geschaut. Und seid noch mit irgendeinem pöbelnden Kommentar, gell? Und seitdem ist es bei uns sprichwörtlich, dass, wenn wir uns irgendwie über irgendwas aufregen, wir eben so die als letzte Eskalationsstufe ankündigen, dass wir es unserer Mutter gleich tun und noch ein Bier über den Tisch gießen. Was meiner Mutter natürlich bis heute peinlich ist, ja, aber es lässt sich nicht verleugnen. So, ja, ich bin schon unfreundlich geworden, aber ich habe noch nicht ein Bier über den Tisch gegossen. Ja, schön. Das wird sich meine Mutter bis zum Ende anhören müssen, befürchte ich, ja.
Das ist aber auch eine super Geschichte.
Drüber stehen oder ist das immer noch ein Wunderpunkt?
Nee, da kann sie schon drüber stehen, aber es ist ihr natürlich schon ein bisschen peinlich, weil sie halt eigentlich schon so gesittetes, konservatives Bildungsbürgertum ist, gell, die sowas eben nicht macht. Aber da ist einfach völlig aus der Rolle gefallen. Da ging nichts und alle Sicherungen durchgebrannt. So mit Anlauf quer über den Tisch gekommen.
Ja, also im Endeffekt, so ein Bier über den Tisch ist auch jetzt nicht schlimm. Die hat nicht dieses Glas in die Küche gefeuert von da. Also es geht immer noch weiter, aber trotzdem.
Dem Kellner ins Gesicht oder so.
Wow, ja, nee, das aber für Tisch. Meine Mutter war es schon echt sehr hart.
Ist schon hart, ja.
Ja, genau. Mal gucken, ob ich das in Kürze bei Renault machen werde, aber
jetzt hast du es doch.
Wir werden sehen.
Oder so eine Batterie quer durch die Werkstatt feuern.
Bei VW kann man auch immer ein Bier über den Tisch gießen. Trifft nie den Falschen.
Ja, also ich sag mal so, ganz vorbehaltlos zufrieden bin ich mit dem ganzen Verkaufsprozess auch nicht, aber es hat sich am Ende dann irgendwie eingerenkt.
Man sollte immer ein Bier dabei haben, was man irgendwo über den Tisch gießen kann.
So ist es, ja. Ja gut, solange wir am Ende ein Elektroauto haben und zwar möglichst noch 2020, dann ist alles gut. Dann brauchen wir kein Bier über den Tisch gießen.
So viel Sendung haben wir nicht mehr.
Nee, stimmt.
Ja, und vor allen Dingen, ob wir die noch abholen dürfen, ne? Also ich meine, wenn
so,
jetzt dann nochmal so
alles zugeht?
Corona-Verschärfung nochmal alles zu oder so, wie ist denn das dann?
Oh scheiße, und ob
dann ist
überhaupt
es zu.
Das mit der Anmeldung noch funktioniert und so.
Keine Zulassung?
Oh fuck.
Ja, das ist eine Behörde.
Das würde mich ankotzen.
Ja. Nee, ich glaube.
Wenn wenn die Zulassung nicht funktioniert und wir deswegen das Auto nicht kaufen können, dann kotze ich.
Kannst du es nicht kaufen, ohne dass du es zulässt und beim Händler stehen lassen?
Nee, Christoph möchte es aber fahren.
Ich weiß es nicht.
Ja gut, aber dem Christoph
geht es ja auch die Mehrwertsteuer. Ach nee, die Mehrwertsteuer.
Ja, bei mir gibt es die Mehrwertsteuer. Ich weiß es nicht. Aber das klärt sich nächste Woche, wenn mein Sachbearbeiter aus dem Urlaub zurückkommt, hoffe ich.
Oder du vorher seinem Kollegen bestimmt
Tisch kotzt.
Genau.
Kackst. Was?
Ja, auch eine gute Idee.
Bier auf den Tisch gießt.
Das ist so ganz schöne Geste. So ganz genüsslich ein Glas mitbringen, eingießen, um es dann über den Tisch zu ziehen.
Ja. Das gefällt mir sehr gut. Die Idee ist super.
Ja. War zu selten Bier dabei. Ja. Oder irgendein Thema hatte ich jetzt gerade noch. Ach genau, das kommen wir auch gleich im Off. Können wir auch hier. Wie lange habe ich noch Zeit, Mandalorian fertig zu schauen? Wann ist das durch? Es kommt doch auch bald.
Ich glaube, noch 2 Folgen fehlen oder so.
Ah, okay.
Ja, ich habe noch gar nicht angefangen. Also es kann sein, dass nächste Woche, wer ist denn dran mit nächste Woche empfehlen? Bob, gell? Kann sein, dass du das nächste Woche auf den Tisch legst.
Ja.
Könnte sein. Dass
du könntest natürlich nächste Woche auch passenden Weihnachtsfilm dir raussuchen.
Ja, ich glaube, ich werde es nicht machen, weil ich bin selber auch noch nicht sehr weit und dann würde ich mich selbst unter den Zugzwang setzen, nicht nur dich, Stefan.
Ja, und eine zweite Staffel, wo wir schon die erste Staffel als Headliner hatten, ist auch ein bisschen lame, oder?
Ach, naja, ich meine, ist ja nun aktuell und.
Ja, stimmt schon, kann man schon machen. Also,
ja, also wegen genau. Mir. Das ist auch das dann eher eine Diskussion fürs Off. Ach so, ich könnte dich noch triggern. Ich habe die erste Folge Disco geguckt, also Staffel 3 von Discovery, ja. Star Trek Discovery.
Und?
Sehr anstrengend.
Echt? Ja, und mit sehr anstrengend also, meinst du auch, fände ich es schrecklich oder? Oder wird es also Star Trek-iger?
Nee, wird's nicht. Es wird The Michael Burnham Show. Also in der ersten Folge ist vielleicht ein bisschen Sondersituation, weil die ganze Crew noch gar nicht drin ist. Es ist mehr oder weniger Michael Burnham und neue Figuren und sonst niemand. Damit habe ich jetzt vielleicht schon fast ein bisschen was gespoilert, weil, na egal. Ach,
scheiß drauf. Ist eine Scheißserie, kann man auch spoilern.
Und also sie braucht ungefähr 2 Minuten, um den ersten Heulkrampf zu kriegen. Und
ich schaue diesen Scheiß nicht.
Das macht sie den Rest der Serie, der Folge dann auch weiter öfter mal noch. Ja. Ich habe so ein paar Fan-Podcasts dann schon gehört, so ja, sie zeigt die großen Gefühle, bla. Nein, tut sie nicht. Also ich werde diese ganze Staffel gucken und ich werde mich dann hier auch darüber auskotzen. Da müsst ihr durch. Aber
ich fürchte, du wirst dich alleine auskotzen lassen. Auskotzen. Ich glaube, ich schaue mir diese Scheiße nicht an. Ich fand es schon so schlimm in die letzten beiden Staffeln. Also das macht mir Star Trek einfach kaputt. Aber obwohl ich habe es mittlerweile innerlich, glaube ich, so sehr schon von Star Trek abgespalten, dass ich sogar unter dem Gesichtspunkt schauen könnte. Aber ich finde es einfach schrecklich.
Das Gute ist ja, dass sie einfach dass sie jetzt den Canon verlassen haben, indem sie ja in der Staffel 2 in die Zukunft springen. Und damit sind sie jetzt irgendwo, weiß ich nicht, 900 Jahre weiter oder so. Und
kann man drüber streiten, ob es den Canon verlässt, gell? Man könnte auch sagen, es ist jetzt eigentlich erst richtig im Canon drin, gell? Weil ist halt eine Sequel, gell?
Ja, okay, so gesehen, ja. Aber jetzt können sie halt Canon definieren, wenn du so willst. Sie sind ja eine offizielle Star Trek-Serie, jetzt können sie das definieren. Ja. Und natürlich gibt es für andere Schreiberlinge, die irgendwie die nächste wieder richtige, schöne Star Trek-Serie im Jahr 2038 machen werden, genügend Wege, diesen Quatsch zu ignorieren und da drum rumzuschreiben.
2038, meinst du?
Nein, ich meine, in unserer
Zeit. Ach so, wenn
bei uns hier die nächste gute Star Trek-Serie geschrieben wird, wenn Discovery lange vergessen und vergeben ist, dann wird es Leute geben, die irgendwie Storys drum rumschreiben und den Quatsch ignorieren können. Und da können sie jetzt halt nichts kaputt machen, gell? Also sie können jetzt da in dieser Zeitlinie, die sie sich da jetzt ausgesucht haben, da können sie jetzt ihren ganzen Unfug erzählen und ihren ganzen Rubbish da ausrollen. Die nächsten Schreiber von der nächsten Serie müssen das ja nicht ernst nehmen.
Ja gut, aber die nächste Serie ist ja schon in Planung und das scheint ja genauso ein Schrott zu werden. Dieses Section 31 Bullshit-Scheißdreck-Kack-Mist. Oh, da könnte ich kotzen. die kapieren einfach nicht, um was es geht im Star Trek-Universum. Und dann schreiben sie so pseudodüsteren Bullshit. Oh, da ich könnte verrückt werden. Ich glaube, da werde ich nicht mal die erste Staffel schauen von diesem Kack.
Okay, ich bin eher mal gespannt. Ich will Lower Decks sehen. Aber das ist so eine...
Ja, okay, Lower Decks von mir aus.
Ja, mal gucken.
Wie bitte?
Da habe ich noch keine Minute von gesehen, außer so ein paar Teaser. Aber nee, insofern.
Mal gucken. Was ist das?
Das ist so eine... Ja, geht es quasi im Endeffekt mal um Leute, die nicht in der ersten Reihe stehen. Eben die Lower Decks. Ist nicht oben die Brücke, sondern irgendwelche Hanseln, die irgendwo so... Der eine ist der Kaminkehrer und der andere muss irgendwie die Plasma-Manifolds sauber machen. Sowas in der Art, ja.
Aber das war Miles O'Brien auf DS9 im Endeffekt auch, gell?
Also, naja gut, aber die jetzt halt zur Hauptfigur einer Serie zu machen. Und das ist aber, also so, früher hat man gesagt Zeichentrick, wahrscheinlich ist animiert. Ja, so. Aber ich habe da, wie gesagt, bis auf den Teaser noch nicht viel gesehen von.
Okay. Das soll, glaube ich, kinderkompatibel sein, oder?
Ja, das, so sah es aus, genau. Dass es so ein bisschen mehr in Richtung Kinderserie geht.
So ein bisschen wie Clone Wars. Ja, mal gucken.
Wo ich übrigens auch nicht mehr so richtig weiterkomme aktuell bei Clone Wars. Stecke ich auch gerade so ein bisschen fest. Irgendwo in der ersten Staffel. Am Ende der ersten Staffel. Mal gucken.
Ja. Oder auch nicht.
Ja, gut, dann machen wir einen Deckel drauf jetzt, wenn keine mehr neue Themen einfallen. Auf sneakpot.de kann man jetzt in der Suche finden, wann ich John Wick 3 besprochen habe. Ich habe das erfolgreich nachgetaggt. Da kann man aber auch 657 weitere veraltete Folgen finden und nachhören oder Kommentare zu dieser heutigen schreiben.
Was heißt denn hier veraltet? Du meinst alte, aber veraltet sind die alle nicht. Alle.
Stimmt.
Naja,
gut abgehangen.
Also davor hat schon gut rumgehangen.
Als ob die hier jetzt schwungvoller war. Also, wir würden gerne erklärt bekommen, warum diese Gays in diesem Film alle so gemein zueinander sind. Dazu müsst ihr euch an podcasteinladung@sneakpot.de wenden und dann können wir entscheiden, ob wir euch dazu einladen. Und Chris, komm, wir brauchen Aufklärung. Komm mal in die Sendung. Ja, und
das ist jetzt zu spät, der hätte heute da sein müssen.
Ach, wir können das auch nochmal aufgreifen. Das ist ja nicht schlimm. Genau. Und die Kommentare werden gerne genommen auf Instagram, unserem Sneakpot-Kanal zu folgen. Lohnt sich diese Woche natürlich auch besonders, weil da gibt es den Hühnerstall zu sehen. Sehr rot. Und wir danken fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Damen Gambit schauen. Wieder reinschalten. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Die Kirkkirschen sind auch leer. Naja.